Es ist Dienstag, der 26. Januar 2021 und damit Zeit für das erste Mal Penta-Radio. Falls ihr das in der, falls zwischendrin die Welt untergeht, sei gesagt, das wurde schon am 23. Januar aufgezeichnet und ich begrüße die anderen Leute im Studio zum Beispiel.
Ja, hier ist der Mol. Sei gegrüßt, Simon.
Und hier ist auch der Xyril und ich frage mich ernsthaft, was du für schon wieder weißt, was ich nicht weiß, weswegen die Welt in den nächsten 3 Tagen untergehen sollte. Ich dachte eigentlich, dass die ganzen Verschwörungsplots jetzt gerade alle in sich zusammengefallen sind und QAnon müsste sich erst neue Dinge ausdenken.
Werden wir in den nächsten 3 Tagen sehen, würde ich sagen. Genau.
Okay. Also wenn irgendwas passiert, dann wisst ihr, Simon ist schuld.
Verdammt, diese Verantwortung. Gut, bevor ich unter der Verantwortung sterbe, würde ich sagen, fangen wir erstmal mit den News an und schauen dann, wohin uns die Sendung trägt.
Genau. Es gab ja jetzt das neue Jahr und zum neuen Jahr ist mal wieder ein bisschen Urheberrecht ausgelaufen von ein paar alten Werken. Unter anderem ist jetzt das schöne Werk 1984 gemeinfrei, was bekanntermaßen von George Orwell verfasst wurde und was ja gerade so in CCC-Kreisen öfter mal referenziert wird, weil das ja so dieser Prototyp vom Überwachungsstaat ist, in dem wir uns hier zumindest in gewissen Facetten oftmals wiederfinden. Und das ist eines der vielen Werke, was gemeinfrei ist. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, das haben wir euch natürlich in den Shownotes verlinkt. Das wird zum Beispiel bei Wikipedia sehr ausführlich dokumentiert, weil die natürlich hinterher sind, wenn sie wieder neue Quellen verwenden können. Und in der Richtung Orwell gab es auch noch ein Update von Microsoft. Das war schon im Dezember passiert, aber wir hatten ja im Dezember nicht so viel News, deswegen holen wir das jetzt alles hier noch nach.
Aber ist auch gut. Es ist schön, mal das neue Jahr mit einer positiven Nachricht zu beginnen.
Ja, genau. Also die Microsoft-Meldung ist keine positive Nachricht, aber dass mal wieder ein paar Sachen gemeinfrei werden, das ist doch schön, ja. Genau, was hat Microsoft nämlich gemacht? Sie haben einen neuen Productivity Score eingeführt in ihren Produkten. Also man kennt ja Microsoft nicht nur als Hersteller von Windows, sondern die stellen auch diverse Produkte her, diverse Softwares, die so für Firmen eingesetzt werden, also Outlook für E-Mails und Kalender und so weiter. Teams, also das Produkt, was wirklich Teams heißt, für so Videoschalten oder Chatgruppen für Teams. Zum Beispiel auch SharePoint oder sowas, also so Dokumentenablagen. Und das heißt, da sind natürlich jede Menge Daten, die anfallen. Wenn die Mitarbeiter dort irgendwie aktiv sind, auf diesen Dokumenten arbeiten oder in irgendwelchen Meetingräumen rumsitzen, natürlich virtuellen Meetingräumen zurzeit hauptsächlich. Und daraus haben sie jetzt einen Productivity Score abgeleitet. Und das steht hier: These metrics include how often workers turn their cameras on during virtual meetings, how frequently they send emails, and how many contain mentions of other users, whether they regularly contribute to shared documents or group chats, and the number of days they used Microsoft tools, such as Word, Excel, Skype or Teams in the last month, just to name a few. Also wir sehen quasi, man wird jetzt hier als produktiv eingeschätzt, wenn man einfach den ganzen Tag schön busy work macht und die ganze Zeit vor dem schönen Quadrat sitzt oder Rechteck und sein Gesicht in die Kamera hält, was ich natürlich schon mal für total unmenschlich halte. Ich bin ja so ein Mensch, der überhaupt keine Kameras anhat in Meetings. Ich laufe immer rum und mache dann währenddessen die Wäsche, damit die Hände einfach was zu tun haben, während ich den Kollegen andächtig lausche.
Und ich sitze gerne mal im Schlafanzug rum, genau. Dann tut man seine Jacke auf, mal einfach anziehen dazu und dann ist halt sehr angenehm und bequem. Erinnert mich übrigens so an so eine Software, die heißt Ding. Wird hier in den Bereichen wahrscheinlich niemand groß kennen, aber in China ist die sehr, sehr beliebt. Das ist so die Pro-Variante von denen. Die nutzen die auch als Zeiterfassungssoftware. Und zwar, wenn du sozusagen mit der U-Bahn kommst oder in die Firma kommst, dann wählt sich dein Handy in das Firmen-WLAN ein und das Ding sagt, bumm, ich bin da. Und dann fängt halt deine Zeituhr an zu laufen und wenn du wieder gehst, dann tust du dich aus dem WLAN auswählen sozusagen, wenn du nach Hause gehst. Und die haben auch so eine Features. Also Ding ist auch sowas, was in das Orwell-Update damit reinpassen würde.
Das heißt also, wenn mein Telefon mal kaputt ist, dann habe ich nicht gearbeitet. Obwohl das eigentlich die Zeit wäre, wo ich am produktivsten wäre.
Naja, die Frage ist, ob man in den heutigen Berufen noch ohne Telefon arbeiten kann. Es gibt ja schon einige Sachen, wo das, glaube ich, nicht mehr möglich ist.
Also ich widersetze mich standhaft Firmentelefon, damit ich ganz explizit nicht erreichbar bin, sobald ich hier den Arbeits-PC ausgemacht habe. Und damit bin ich bis jetzt noch ganz gut gefahren.
Du bist gut, du kannst dir sowas leisten. Ich muss ab und zu mal Notdienste machen. Da muss man dort mit dem Telefon schlafen oder andersrum das Telefon neben einem im Bett auf dem Nachtschrank.
Ja, ich weiß. Ich gehe kurz meine Privilegien checken.
Und, sind sie noch da?
Ja, doch, sieht gut aus.
So, und was ist jetzt hier das Update jetzt noch dazu?
Genau, es gab da noch ein Update, weil natürlich wurde das natürlich alles total missverstanden von der ganzen Presse, die das dann aufgegriffen hat. The company says it will now make changes to the service, which lets IT administrators help their people get the most from its products. Also typisches Marketing-Sprech. Und man glaubt halt weiterhin, dass man mit solchen data-driven Insights irgendwas anfangen könnte, anstatt irgendwie tatsächlich mit den Menschen zu reden, die die Arbeit tun oder die die in ihre Manager sind und die vielleicht tatsächlich wissen, was die Leute da machen. Also zumindest was mich angeht persönlich, ich würde ja, wenn ich so einen Productivity Score irgendwie angelegt würde, dann würde ich da total schlecht abschneiden, weil meine Arbeit halt auch enthält, dass ich vielleicht mal eine Stunde einfach nur da sitze und nachdenke. Ne, ich werde ja bezahlt für intellektuelle Kompetenz, ne? Also auch wenn ich jetzt ein neues Stück Software irgendwie designen muss, dann muss ich erstmal überlegen, wie es aussehen soll. Ne? Und dann wäre ich natürlich total unproduktiv nach dieser Metrik. Also es ist eine komische Vorstellung von Produktivität, was sie da haben. Wahrscheinlich wieder so ein Fall von, wir nehmen jetzt die Dinge, die wir messen können und wenn die Zahlen möglichst hoch sind, dann ist alles gut. Und all die Dinge, die wir nicht messen können, sind halt einfach nicht erfasst. Das ist so ein generelles Problem, was Manager haben.
Das ist dann auch so wieder wie das Problem, dass viele FES-Software irgendwie mit andersfarbigen Augen und Gesichtern nie zurechtkommt, weil es irgendwelche White Old Forts entwickelt haben. Und das wird dann wahrscheinlich dort auch so sein. Wenn du dich nie wieder Standard benimmst, dann hast du halt nie gearbeitet.
Naja, das meinst quasi, dass es von Managern gemacht wurde und Manager sind halt tatsächlich den ganzen Tag nur beschäftigt, an irgendwelchen Shared Documents zu arbeiten oder in irgendwelchen Meetings zu sitzen, während halt der Programmierer vielleicht eher in anderen Tools unterwegs ist.
Naja, ich will da mal auf die Wikipedia-Seite des NAFU-Prinzips hinweisen. Also das ist ja das System. Also es ist sozusagen eine NAFU-Anwendung von Microsoft hier. Genau.
Situation normal, all fucked up. Mhm.
Genau, also sozusagen unten stinkt es nach Scheiße und oben kommt so an, Scheiße, das ist ja auch, das ist ja Dünger und ganz oben kommt dann an, ja, die Blumen wachsen, weil wir haben ja viel Dünger, genau.
Ja, genau, also die, es ist zwar Scheiße, aber wir haben im letzten Monat 10% mehr Scheiße erreicht und das ist ja ein positiver Trend.
Genau, das erreichen wir dann mit dem Oval-Update von Microsoft, yeah.
Genau. Eine andere Firma, die hier schon öfter mal zur Sprache gekommen ist und die natürlich unseren Hörern auch gut bekannt ist, ist Facebook. Und die hatten im Dezember Werbekampagnen gegen Apple gefahren, was ja auch eine unserer Lieblingsfirmen ist, bekanntermaßen. Der Hintergrund dessen ist, dass Apple jetzt in dem, ich weiß nicht, ob es das nächste iOS ist oder ob es mittlerweile schon raus ist, werden jetzt Bestätigungsdialoge für Nutzertracking angezeigt. Also man kennt das vielleicht, also unter Android kenne ich das noch von früher, wenn man eine App installiert hat, dann hat das immer so einen Dialog gezeigt, irgendwie diese App möchte folgende 30 Milliarden Berechtigung haben irgendwie. Ne? Und dann kann man sich dann fragen, warum soll dann jetzt die Taschenlampen-App eigentlich auf meine Kamera zugreifen und solche Sachen. Das haben sie irgendwann dann schrittweise immer wieder zurückgefahren, vielleicht weil das die Leute verunsichert hat, dass da alle möglichen Apps so viele Sachen dürfen die ganze Zeit. Aber jetzt führt Apple das wieder ein, explizit für Dinge, die Tracking machen. Und das findet Facebook nicht so witzig. Und der Grund dafür kann man sich angucken. In unseren Shownotes ist ein Link zu einer Visualisierung, wie die Bestätigungsdialoge für die Facebook-App aussehen im Vergleich zu anderen Apps, wie zum Beispiel Signal oder Telegram. War hier auch Telegram dabei? Wir gucken mal kurz. Nee, es war Signal, iMessage, WhatsApp und Facebook. Und das ist bei Signal sind quasi null Berechtigungen. Bei iMessage sind es irgendwie, ja, 5, wenn ich das jetzt hier so überfliege, oder 5 oder 6. Bei WhatsApp sind es schon 30 und bei Facebook ja einfach irgendwie ja gefühlt mehrere Seiten. Lass es 200 Einträge sein oder sowas, die da von Daten, die abgegriffen werden. Und das findet Facebook natürlich extrem diskriminierend, dass jetzt darauf hingewiesen wird, wie inwiefern die alle Daten abschnorcheln. Und jetzt wurden Anti-Werbekampagnen gegen Apple gefahren, also dass dann wie ganze Zeit, ganze Seiten in Zeitungen extra gemacht wurden, von wegen, hier werden die armen die armen kleinen Unternehmen angegriffen, die jetzt keine personalisierten Anzeigen mehr fahren können und deswegen sind dann diese ganzen kleinen Firmen, die wir ja alle total unterstützen, dann out of business. Ja, gut. Kann man sich jetzt nehmen, was man will. Also ich habe gerüchteweise gehört, in der Geschichte gab es auch mal eine Zeit, als kleine Unternehmen überlebt haben ohne personalisierte Anzeigen. Aber offenbar sind diese Zeiten vorbei, wenn man Facebook glauben darf, was wir natürlich hier immer tun.
Ich frage mich da ja mittlerweile so immer so ein bisschen über die Kriegsschauplätze, weil bitte, wer tut denn heute noch Zeitung lesen? Aber vielleicht, okay. Vor allem welche mit Papierseiten? Also,
Ja, da gibt's schon noch ein paar. Ich wollte
gerade sagen, also Artikel liest du wahrscheinlich auch, die schon von Zeitungen geschrieben wurden.
Ja, ich lese viel Zeitung. Ich habe meine Zeitung hat bloß kein Papier, die nutzt RSS. Das ist halt einfach was ganz anderes. Also ich lese jeden Tag relativ viel aus der Zeitung, aber ich bezahle dafür sogar auch. Also, aber der Punkt ist halt einfach, ganze A4-Seiten voll, das erreicht doch dann bloß irgendwie alle Leute über 60 und ob das dann was bringt.
Naja, das erreicht die politischen Entscheider. Ich glaube, das ist das Relevante.
Naja, das sind die, die noch auf Facebook sind. Das ist schon richtig.
Ich glaube, das ist auch das Problem, dass sie noch Zeitungen lesen.
Also naja, tatsächlich finde ich aber die Idee in der Zeitung gar nicht so schlecht, dass du sozusagen so in der, sagen wir mal, kuratierte Zusammenstellung von Themen hast und dadurch durchaus auch mal ein Thema siehst, was sich sozusagen nicht in deiner Filterbubble abspielt.
Ja, dafür habe ich ja die Abstraktion eines RSS-Feeds oder bei Facebook. Die haben das ja auch alles abgeschafft, RSS-Feeds. Aber der Punkt ist, was ich halt meine, ist, dass die spielen dort halt in Bereichen, die die Anwender nicht interessieren, sondern halt nur, wie Cyril das schon sagt, die Entscheider. Und das ist natürlich echt interessant.
Naja, es wird ja sowieso dieses Jahr noch einen Angriff auf die Werbeindustrie geben. Also zumindest ist die Hoffnung, dass es das gibt. Es gibt ja jetzt 2021 dieses Thema Digital Services Act, was in der im Europäischen Parlament bzw. in der Kommission jetzt in der Verhandlung ist. Ich glaube, es gab da jetzt einen Entwurf im Dezember. Mhm. Und es wurde, glaube ich, auch mal vom EU-Parlament irgendwann mal so ein informatives Votum gemacht, also dass wir quasi, wie sie sagten, so, ja, so eine Resolution, wir würden eigentlich mal gerne, wo gesagt wurde, das EU-Parlament würde eigentlich gerne personalisierte Anzeigen komplett verbieten. Also, dass man nicht das, was man jetzt machen darf bei Facebook oder bei Google, so, dass man quasi bei der Auswahl der Werbeanzeige auch mit berücksichtigt, hier ist jemand, der zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt eine Person, die gerade schwanger ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, also zeigen wir jetzt Babywerbung an oder sowas, sondern also so für irgendwelche Babynahrung oder entsprechenden Produkte, sondern man dürfte nur nach dem Inhalt gehen. Also wenn man jetzt halt sieht, das ist ein Artikel, der sich zum Beispiel mit wem oder so beschäftigt, dass dann das wahrscheinlich wohl ein Publikum ist, was jetzt gerade mit diesem Thema zu tun hat und dementsprechend kann man die Werbung da anzeigen. Und diese personalisierte Werbung, da gab es durchaus starke Befürwortung dafür im EU-Parlament und ich denke bei uns hier in der Runde auch, dass man so einen Kram einfach mal komplett verbieten könnte, weil darauf basiert auch diese ganze Datensammelwut, diese ganze 1984-Keit, die wir so im Internet sehen, dass halt alle möglichen Daten abgegrast werden, um ein noch genaueres Profil des Konsumenten oder des Besuchers irgendwie zu erschaffen und wodurch es dann so hyperspezifische Werbungen gibt, die dann nur ausgespielt werden an 30- bis 35-Jährige mit eigenem Auto in folgenden Straßen in einer bestimmten Stadt, weil man dann zum Beispiel weiß, dass es irgendwie diese eine Gruppe, die jetzt diesen Wahlbezirk flippen kann für die eine oder andere Partei.
Wobei an der Stelle ist es natürlich ein bisschen witzig, dass Facebook da offensichtlich Werbung in einer Zeitung macht, wo ja gerade in dem Sinne keine personalisierte Werbung möglich ist?
Naja, wie gesagt, ne, ich denke halt schon, dass das so eine Sache ist von irgendwie, man muss die Entscheider irgendwie treffen und die lesen halt doch irgendwie eher die Frankfurter Allgemeine als irgendwie
Ja, gut, wobei es an der Stelle ja eine Entscheidung von Apple ist und ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt wirklich darauf spekulieren, dass das EU-Parlament eine Regel erlässt, die es Apple verbietet.
Nee, das ist eine adjazente Diskussion. Das hat jetzt konkret nichts miteinander zu tun gehabt, aber man sieht halt, dass das so ein Themenfeld ist, was zurzeit auch Politiker befasst tatsächlich.
Nee, das ist schon richtig. Wenn ich das mit dem Entwurf richtig verstanden habe, dann ist da, glaube ich, derzeit vorgesehen, dass es gewisse Transparenzpflichten gegen den Betrachter geben soll.
Also der Kommissionsentwurf, der enthält das nicht, dass die Anzeigen verboten werden sollen, also personalisierte Anzeigen, aber dass es so eine Transparenz geben muss, von wegen der Facebook oder der Plattformbetreiber, wer auch immer, muss halt ein Verzeichnis anbieten, wo alle Werbeanzeigen zu sehen sind, die geschaltet wurden, mit quasi, diese Anzeige wurde angezeigt für Personen aus dem folgenden Kreis und bei einer bestimmten Werbung muss man halt auch sehen können, das wird jetzt halt gerade gezeigt, weil du ein 40-jähriger Mann in folgendem Stadtteil bist oder sowas.
Genau, weil sie fett sind und gleich einen Herzinfarkt erleiden werden nach unseren Daten, zeigen wir ihnen diese Werbung.
Aber ja.
Da freue ich mich ja schon auf die nächsten Cookie-Warnungen, die auf dieser Seite sind Werbungen, weil sie vorher darauf geklickt haben und so alt sind. Und demnächst werden wir auf Webseiten wahrscheinlich keine Inhalte mehr sehen, sondern nur noch diese Modal-Overlays, die einem diese Consent, wie heißt das, Consent-Tools, wo man zustimmen muss. Klick, 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 ja, ich stimme der Werbung zu.
Dazu habe ich übrigens mal einen PSA, weil das so ein Public Service Announcement, weil ich habe das jetzt mehrmals von Leuten gehört, die so sagen, bei diesen ganzen Consent-Dialogen, also hier, wir brauchen ihre Zustimmung und so weiter, ne? Was man immer kriegt, wenn man auf eine neue Webseite kommt, da weiß man ja gar nicht, was man klicken muss. Ich klicke einfach immer nur auf den großen grünen Button und um da mal zu erklären, wie das geht, es müssen immer zwei Knöpfe sein. Es ist immer der eine große Knopf mit den bunten Farben, der halt das ist, was der Anbieter haben möchte, nämlich, dass du alle Daten abtrittst, die du hast. Und es gibt den zweiten Knopf, der rechtlich erforderlich ist, nämlich der Knopf, wo du das Minimale abgibst. Denn es muss, es steht halt im Gesetz drin, dass es genauso einfach sein muss, eine minimale Zustimmung zu geben. Also halt nur zu den Dingen, die wirklich gesammelt werden müssen, um die Dinge zu betreiben. Und das heißt also, wenn man so ein Ding vor sich sieht, ist es eine sehr zuverlässige Methode, einfach immer auf den unauffälligen Knopf zu drücken, wenn man zwei Knöpfe zur Auswahl hat.
Na, das Achtung.
Im ersten Schritt normalerweise ja, im zweiten Schritt kommst du dann zu der individuellen Auswahl, wo du dann wirklich die minimale, wo dann meistens tatsächlich die minimale Dings davor ausgewählt ist und dann darfst du wieder nicht auf den auffälligen Knopf drücken, der auffällige Knopf normalerweise sagt, ich habe zwar jetzt nur das Minimale ausgewählt, aber ich stimme jetzt trotzdem allem zu. Und
Ja, genau.
Und dann musst du wieder den Unauffälligen nehmen, wo dann steht, meine Auswahl bestätigen oder so.
Ja, genau. Also immer den Unauffälligen, wenn man zwei Knöpfe zur Auswahl hat. Und eventuell, wenn man nur einen Knopf hat, mal gucken, wo der zweite ist, weil dann ist es wahrscheinlich nur so ein kleiner Textlink irgendwo.
Ja. Und das Interessante dabei ist übrigens, dass sich die ganzen Großen da nicht drin halten. Also wenn du die Google-Dinger dir anguckst, da kommst du irgendwie auf 5 Seiten und findest diesen, ich akzeptiere das nicht oder ich möchte bloß die Standardsachen haben, nicht. Und Facebook macht es gar nicht, soweit ich das weiß. Und wie gesagt, also das ist, gerade bei den Großen habe ich doch die Erfahrung gemacht, dass da, die halten sich einfach an die Gesetze nie, weil die im Zweifelsfall tun die halt mit diesen Milliardenstrafen leben.
Ja, die haben halt hinreichend große Rechtsabteilungen und sowas, ne? Ja, die wissen halt auch einfach, dass das alles lang genug dauert, dass bis dahin haben sie das 10-fache an Umsatz gemacht, deswegen, das ist halt eine Abwägung, ne?
Na, und eigentlich hatte ich diese Richtlinie auch so verstanden, dass die dich eigentlich verpflichtet, dass du sozusagen defaultmäßig erstmal das Minimale machst und sozusagen der Nutzer dann aktiv oft sozusagen draufklicken kann und sagen kann, hier, bitte schalte mal die personalisierte Werbung an, ich will die unbedingt sehen. Das wäre natürlich sehr unattraktiv für die Anbieter, das ist schon klar.
Das ist ja nun wieder der Punkt. Also ich tue ja für Kleinst-Webseiten betreuen für Kunden und es ist möglich, Webseiten ohne diesen Cookie-Meldungen zu bauen und die sind trotzdem noch nutzbar.
Was?
Ja, klar, wenn du nur zwingend notwendige Cookies setzt, dann musst du ja nicht mal eine extra...
Nein, also selbst das, also ich habe Webseiten komplett ohne Cookies gebaut und das ist möglich.
Das ist ja jetzt, ja. Ich meine, wenn du halt so eine Webvisitenkarte, heißt das ja manchmal, ne? Also einfach nur so eine Seite, irgendwie unsere Firma gibt es. Hallo, wir sind irgendwie ein, keine Ahnung, ein Elektriker meinetwegen und wir bieten folgende Sachen an, ne? Und hier ist ein Kontaktformular. Da ist ja nichts dran, was Cookies braucht, ne? Also ja, das ist halt eventuell nochmal die Frage mit Analytik, wenn man irgendwie wissen will, wie viele Milliarden Nutzer auf der Webseite waren diesen Monat, aber das kann man halt auch über die normalen Webserver-Logs eigentlich machen, zu relativ guten Details.
Ja, das muss man dann aber trotzdem in die Datenschutzerklärung so mit reinschreiben.
Das muss man machen, ja.
Aber wie gesagt, es ist technisch möglich und das Schlimme, was ich daran ja schlimm finde, ist, dass man dazu die kleinste Firma sein muss, die es gibt, die sowas umsetzt und nicht diese Firmen, die das Budget haben, die das Manpower haben und bei denen ist es das Gegenteil. Denen ihre Cookie-Meldung kannst du dir entweder nie angucken, weil die so groß sind, dass so viel da drin ist, dass du zu gar nichts mehr kommst. Also ich hatte jetzt neulich, das waren 2 A4-Seiten, wo ich irgendwie durchklicken sollte, was ich da alles mag und nie mag. Ich glaube, da hätte ich einen Tag gebraucht, bis ich das alles durchgelesen hätte. Und bei kleinen, also ich habe halt so Hotels und sowas und es ist einfach machbar ohne Tracking und ohne und trotzdem dem Gast noch irgendwie das Gefühl zu geben, hier, du bist auf einer Website, die schnell lädt und die ohne irgendwelchen Cookie-Warnungen funktioniert. Und
ja, aber das
trotzdem habe ich alle Funktionalitäten.
Nee, das überrascht mich aber nicht. Das Prinzip ja falsch verstanden. Du willst den ja tracken. Deswegen musst du dem so viel reintreten, wie auch nur irgend möglich ist. Es geht nicht darum, eine angenehme Webseite für den Kunden zu erschaffen.
Naja, ich habe das
nee, in dem genau. Das ist Fall halt der Punkt. Wenn du halt auf so einer großen Webseite bist, die halt von einem Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern ist, ne, dann hast du halt 10 verschiedene Teams oder wahrscheinlich noch mehr, die alle irgendwelche Anforderungen einkippen bei den Technikern, die tatsächlich bauen am Ende. Und die Marketingabteilung sagt dann halt, ja, wir haben hier so einen lukrativen Deal, dass wenn wir alle Daten von den Nutzern irgendwie verkaufen, dann haben wir nochmal 1% mehr Umsatz. Also muss das jetzt halt eingebaut werden. Und da dann halt, das überrascht mich überhaupt nicht, dass dann halt da irgendwie ein Dutzend Köche den Brei verderben. Während bei einer einzelnen Webseite ist das irgendwie ein Typ, der alle Dinge irgendwie im Kopf hat. Und wenn der halt weiß, wie schmerzhaft das ist für den Datenschutz, irgendwie nochmal irgendwie mehr Daten zu exfiltrieren. Und gerade wenn das bei so einem kleinen Unternehmen dann vielleicht auch irgendwie nur 100 Euro mehr ausmachend an umsetzen, dann lohnt sich das halt einfach nicht. Bei einem großen Unternehmen lohnt sich das halt, die Kundendaten zu sammeln und diesen ganzen Datenschutz Consent-Scheiß und so zu machen, um dann halt da nochmal 1 Million extra an Datenverkaufen rauszutragen.
Naja, man hat ja meistens auch noch die Kosten, die man nie einrechnet, nämlich die genervten Benutzer, die dann irgendwie den Kauf oder den Hotelbuchen nicht abschließen, weil sie halt dort 3 so eine Felder sehen und nie wissen, was sie anklicken sollen und alles ist zu kompliziert. Also schon auf dem, es gibt ja dieses KISS-Prinzip, keep it simple and stupid, halte es einfach und dumm. Es ist halt, wenn man sowas weglässt und wirklich sich auf das Essentielle konzentriert, dann kann man auch viel besser durchs Leben kommen und ich glaube, dann macht man sogar teilweise mehr Umsätze als, also gerade im kleinen Bereich. Natürlich, wenn ich jetzt eine Firma mit 2000 Angestellten bin, ist das wahrscheinlich schon was anderes, aber bei so einem kleinen Hotel, was bloß irgendwie 30 Angestellte hat, weil davon sind halt 5 die Putzkraft und dann hast du noch einen Nachtdienst und dies und das, für die ist es halt eigentlich voll ausreichend, wenn die dieses Spiel nie mitspielen und ihre eigene Webseite bis zum Get-No mit Trackern überladen. Und selbst wenn, gibt es so eine Funktionalität wie DNT, also man kann per HTTP diverse Sachen mitliefern, wo ich sage, ich möchte nicht getrackt werden und in dem Moment zeige ich halt, wenn ich diesen DNT-Header sehe, dann zeige ich halt einfach meine Tracker gar nie an und zeige auch die Cookie-Meldung gar nie an, weil du hast ja im Prinzip schon mit diesem DNT nicht zugestimmt und fertig. Also,
ja, guckt da noch jemand auf DNT rauf? Weil ich weiß halt, irgendwann war das Problem, dass halt, ich glaube, Edge war es, die dann angefangen haben, das Ding standardmäßig zu setzen, sodass das dann halt auch alle inhaltliche Bedeutung verloren hat als so einen aktiven Opt-out. Und ich glaube, das war dann so der Punkt, wo das Konzept dann auch tot war, zumindest so im allgemeinen Diskurs. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was deine Webseiten machen, aber allgemein, glaube ich, wird da nicht mehr viel drauf gegeben.
Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die das auswerten.
Wo wir schon beim Thema Daten abgrasen sind, gibt es das nächste Thema, was die meisten wahrscheinlich schon gesehen haben, wenn sie notgedrungenermaßen WhatsApp aufgemacht haben. Das ist ja leider ein Produkt, was in Deutschland eine extrem hohe Marktdurchdringung hat. Also ich kann mich dem auch nicht komplett entziehen, weil die Familie sehr standhaft darauf setzt. Und naja, dann wäre ich halt quasi von so allen familieninternen Besprechungen und sowas halt quasi abgetrennt, wenn ich da jetzt versuche, alleine rauszukommen. Und wenn ich dann halt mal das Argument anbringe, ob man denn nicht von WhatsApp auf irgendwas anderes wechseln könnte, mal zumindest auf Signal oder so, dann kommt dann halt auch nur, naja, aber alle anderen verwenden doch auch WhatsApp. Naja, es ist halt wieder dieser Netzwerkeffekt, ne? Und die Kindergartengruppe ist doch auch über WhatsApp organisiert und die und was nicht alles. Und von daher ist ja WhatsApp leider durchaus relevant. Und jetzt im Februar sollten die Nutzungsbedingungen von WhatsApp geändert werden, denn wir wissen ja alle, WhatsApp gehört ebenfalls zu diesem sympathischen kleinen Garagenunternehmen Facebook. Und dass die WhatsApp-Kundendaten noch relativ separat liegen innerhalb der Firma, das geht ja mal gar nicht. Das soll jetzt alles mit Facebook integriert werden und dafür müssen die Kunden einmal den Blankoscheck unterschreiben, der ihnen hilfreicherweise gleich in der App angezeigt wurde. Dass das zwar eine Bedingung war für Facebook beim Kauf von WhatsApp, dass man diese Daten separat halten sollte, sowohl von der US-amerikanischen Handelsaufsicht als auch von der EU-Kartellbehörde, das spielt da offenbar keine große Rolle mehr. Da sind jetzt wohl auch Prüfverfahren mittlerweile anhängig. Und es ging dann so ein kleines bisschen halt der Aufschrei durch die Landschaft, weil das halt doch schon ein bisschen offensichtlich war, dass hier eine Grenze überschritten wurde. Und deswegen hat jetzt auch WhatsApp gesagt, es wird jetzt erstmal bis zum 15. Mai aufgeschoben, dieser Wechsel der Datenschutzrichtlinie. Also wer, wie ich das bis jetzt noch weggeklickt hat, die Bestätigung und noch nicht bestätigt hatte, der ist jetzt in dem Fall im Vorteil. Mal gucken, was danach rauskommt, ob vielleicht tatsächlich mal unsere Datenschutzbehörden Zähne zeigen und das nicht zulassen. Oder ob vielleicht die Kartellbehörde ankommt und sagt, na, wenn das so ist, dann machen wir halt den Kauf rückgängig.
Aber war das nicht nur für EU-Nutzer, dass sie das aufgeschoben haben?
Ach, das ist nur für EU-Nutzer.
Also irgendwas war, glaube ich, irgendwie nur für einen Teil der Nutzer. Also das
ach so, ah, nee,
auf unsere Hörer zu, aber...
Außerhalb der EU fließen einige WhatsApp-Nutzerdaten an Facebook zu Werbezwecken oder zur Verbesserung von Produkten, allerdings bereits seit 2016.
Ah, okay.
Also kann es vielleicht sein, dass das jetzt halt, ja, dass wir jetzt hier im Land der Glückseligen jetzt auch mit der Realität konfrontiert werden.
Aber da würde mich ja deine Herangehensweise interessieren. Also ich habe das halt bei mir einfach knallhart so gemacht. Familie, wenn ihr mit mir reden wollt, nutzt andere Dienste. Genau. Ich habe halt kein WhatsApp und bei mir ist das Problem auch, ich habe auch keinen App Store und kann deswegen kein WhatsApp installieren. Wie löst du dieses Problem?
Oder ja, ich habe halt nur einen App Store, weil ich habe halt auch nur so viel Schmerzen, die ich ertragen kann in meinem Leben.
Naja, man kann schon ganz angenehm auch ohne WhatsApp und ohne Google Apps so leben. Es ist halt bloß doch immer, dass die anderen Menschen das nie verstehen, dass es einfach geht. Das ist halt das Problem. Also bei allen. Also ob ich jetzt ein Taxi mir rufen will, die verstehen ja, dass es ohne WhatsApp und ohne Google Apps so geht. Als auch, ja, also da schimpft man dann halt drüber, dass andere Menschen es nicht verstehen. Genau. Aber dann sage ich halt, tja, dann hast du halt einen Kunden weniger im Zweifelsfall.
Naja, wenn ich halt so gucke, wie viele Apps ich irgendwie nicht haben könnte, wenn ich jetzt nur auf F-Droid oder sowas wäre als App Store, ja, es ist halt schon einiges. Also ich meine halt WhatsApp, ja, mag halt sein. Signal, glaube ich, ist halt weiterhin auch nur über den App Store zu kriegen. Aber das ist ja, das ist halt eine konkrete Position, die Signal-Leute fahren, dass die nicht so freundlich gegenüber F-Droid sind. Telegram kriegt man über den F-Droid, Element, also hier Matrix auch. Naja, es ist halt alles so ein bisschen Flickenteppich. Oder zum Beispiel auch solche Sachen wie der DB-Navigator, ne? Wenn ich mit dem Zug fahren will, ja, das Ding kriege ich halt auch nicht aus dem F-Droid. Und die Webseite von der Deutschen Bahn ist halt auch nicht dasselbe.
Genau. Es ist übrigens, außer F-Droid gibt es noch, ich glaube, 13 andere oder sowas. Also es gibt schon noch eine ganze Menge andere App-Stores. Und es gibt ja auch noch die Möglichkeit, ein APK zum Download anzubieten. Also solche Apps wie ja, super, DeltaChat, die machen das.
Ja, na super, dann kriege ich niemals Sicherheitsupdates, weil ich denke doch nicht mehr dran, jeden Tag auf der Delta-Chat-Webseite nachzugucken nach einer neuen Version. Ich will doch diese Auto-Updates haben. Wir reden doch die ganze Zeit, dass die Leute Auto-Updates anmachen sollen, ne? Das ist ja das Problem. Es gibt ja keine Strategie, die alle Grundsätze irgendwie erfüllt. Und im Zweifelsfall ist mir halt auch wichtiger, tatsächlich zuverlässige Updates zu kriegen. Und ja, dann nehme ich halt in den Schillingsbecher Play Store halt in Kauf an der Stelle.
Aber muss ich dir jetzt dazu sagen, die Handys, die ich vom Kunden in der Hand habe, dann gehe ich überall erstmal auf ja, du darfst das Update einspielen im App Store, weil da liegen, da hängt dann immer 15 oder sowas, steht dann an dem Play Store dran und das heißt, er zeigt dir an, dass da Updates da sind, aber die Kunden spielen die trotzdem nie ein. Und übrigens, mein F-Droid macht Auto-Updates, da muss ich gar nichts machen. Also da gibt es so eine schöne Extension, die F-Droid, ich glaube Auto-Update-Extension.
Na, Mull, dass es F-Droid kann, ist schon total klar.
Das, genau.
Das war jetzt
aber nur eine Kritik an APK. Bei Google muss ich immer erst sagen, ja, ich will das Update machen. Und das nervt halt.
Nee, das ist auch eine Einstellungsfrage.
Dann kann das sein, dass meine Kunden alle veraltete Android-Geräte haben und dass das damals so war. Auf jeden Fall habe ich das jetzt schon mehrmals gehabt, dass ich dann immer durchgehend überall nochmal Updates mache und auch von den Apps halt. Das ist
also
halt,
ich habe gerade mal geschaut, ich bin gerade hier im Play Store drin auf meinem Telefon und hier sind vor einer Stunde 3 Updates installiert worden. Also offenbar passiert das auch.
Und die Frage ist, musstest du das aktiv im Play Store als Flag setzen, bitte Auto-Updates machen oder macht er das automatisch?
Du stellst Fragen.
Weil das ist ja der Punkt, die Leute packen das Telefon aus und kümmern sich dann nie wieder drum.
Ja. Nee, das kann ich jetzt ehrlich nicht mehr sagen.
Offensichtlich gibt es ein Feature, Auto-Updates ist turned on oder ist turned off. Wo das jetzt genau zu schalten ist, wahrscheinlich irgendwo in den Settings. Gehe ich mal von aus.
Na, auf jeden Fall hat es ja, diese WhatsApp-Sache hat ja geschafft, dass bei, ich glaube, Signal die Server übergelaufen sind, weil auf einmal alle Leute von WhatsApp, die, also man wundert sich, doch ein paar Leute haben sich auf einmal die Lizenzbedingungen durchgelesen und die Datenschutzerklärung und gesagt, nee.
Wunder geschehen immer wieder.
Nee, genau, Wunder geschehen
immer wieder. Ich würde tatsächlich sagen, dass da so so Sachen wie, dass zum Beispiel der Herr Musk doch dazu aufgerufen hat, das zu wechseln, da eine größere Rolle spielen, als dass jemand die Datenschutzerklärung gelesen hat.
Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil gerade das ist ja auch wieder so eine Bubble. Wer kennt den Musk? Ich kenne viele Leute, die wissen gar nicht, wer Elon Musk ist. Und,
nee, es war ja nicht nur er, es waren schon ein paar mehr.
Kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn Elon Musk sagt, verwendet Signal, dass das mit den 44 Millionen neuen Nutzern relativ gut zusammenpasst. Ich meine, das ist auch nicht alle, aber...
Auf jeden Fall gab es halt in dem Zusammenhang bei Signal dann so ein bisschen eine DDoS-Attacke, die in dem Fall mal nicht illegal war, sondern es waren halt auf einmal so viele neue Benutzer, dass die es geschafft haben, ihre Infrastruktur nicht mehr am Leben zu erhalten. Und ich glaube, da gab es sogar Aussetzer.
Nee, also DDoS-Attacken, also zur Erklärung, wer es nicht kennt, DDoS heißt Distributed Denial of Service. Denial of Service-Attacke heißt halt, dass man einfach irgendeinen Dienst überlastet durch zu viele Anfragen und distributed halt, dass es halt von vielen Stellen gleichzeitig kommt. Man kann sich bildlich vorstellen, dass wenn ich jetzt irgendwie ein Geschäft habe, was ich mir nicht mag, also ein tatsächliches Ladengeschäft, ne, dann könnte ich jetzt einfach irgendwie 1000 Leute finden, die das ebenfalls nicht mögen und dann gehen halt alle einfach zu 1000 in diesen Laden rein und dann ist der physikalisch voll und nichts geht mehr. Sowas in der Art ist eine DDoS-Attacke halt auch, dass im klassischen Fall halt irgendwie auf so einen kleinen Server irgendwie plötzlich Millionen von Anfragen einprasseln und der dann halt komplett unter der Last zusammenbricht und dadurch halt auch das legitime Geschäft nicht mehr funktioniert. Und im Prinzip immer, wenn man DDoS hört, also ich kann mich jetzt wirklich, naja, es ist passieren DDoS-Attacken, das will ich nicht in Frage stellen, aber wenn man DDoS-Attacken in den Nachrichten hört, dann ist das halt oftmals irgendwie, dass halt tatsächlich eine Lastsituation war, auf die man nicht richtig vorbereitet war. Also zum Beispiel gab es eine angebliche DDoS-Attacke hier, als das Impfportal gestartet ist von der vom Deutschen Roten Kreuz hier konkret für Sachsen. Das war letzte Woche, glaube ich, ja, als es Anfang letzte Woche, also Größenordnung, was ist denn das, 10. Januar oder so, ging da die Registrierung los, wurde halt dieses Impfportal veröffentlicht. Und die Adresse wurde quasi dann so in Pressemitteilung rumgeschickt und kam dann auch quasi in den Nachrichten. Und wenige Stunden oder Minuten später war das Ding dann halt tot. Und dann wurde halt geschrien von wegen DDoS-Attacke und Hackerangriff und was nicht alles. Aber was halt viel wahrscheinlicher ist, nach allem, was man da sehen konnte, ist, dass halt einfach das Ding mit der Last nicht fertig gekommen ist. Weil das ist ja klar, wenn das Ding irgendwie plötzlich auf tagesschau.de verlinkt ist, dann gucken da einfach mal ein paar Millionen Leute rauf, um einfach auch vielleicht nur zu sehen, ach naja, ich bin noch nicht dran, okay. Und Fußnote, das weiß ich, weil ich natürlich auch auf diese Seite raufgeguckt habe und geguckt habe, ob ich vielleicht auch schon einen Termin bekomme, was leider noch nicht der Fall ist, weil ich weder über 80 noch im Gesundheitswesen tätig bin.
Dann tatsächlich auch gleich die entsprechende Presseanfrage des MDR relativ schnell in unserer Posteingang.
Ja, wir hatten auch dazu einen Beitrag von einem unserer Member, der dort eine schöne Wortspende abgegeben hat.
Auf jeden Fall passiert sowas halt öfters mal. Es gibt so ja, mittlerweile diese schönen Worte wie gefeft. Also wenn Fefe in seinem Blog auf dich verlinkt, dann hast du ein Problem. Genauso Y-Combinator,
wenn,
was
wenn die Hacker-News halt sind. Wenn man halt nicht damit klarkommt.
Naja,
das ist halt wieder dieselbe Sache, die du eben meintest. Ne? Das ist, ich war ja auch schon irgendwie mit meinem Blog mal auf der Startseite von Hacker News und ich habe dann mal danach geguckt, wie viel Traffic das eigentlich war. Und das waren, glaube ich, so 10.000 Leute oder so, die meine Seite aufgemacht haben an einem Tag. Das ist ja quasi nichts. Ne? Also wenn jemand das Blog sowas nicht wegstecken kann, dass 10.000 oder meinetwegen auch 100.000 Leute an einem Tag halt mal den Artikel aufrufen, ja, dann hat man halt einfach versagt als IT-Techniker. Ne? Dann hat man halt wieder so viel unnötigen Scheiß in seine Webseite reingestopft, dass das dann halt nicht hinterherkommt. Ja, wenn man halt natürlich irgendwie jedes Mal erst irgend so ein riesiges PHP-Programm dann losgeht, was 20 Milliarden Datenbankanfragen macht, um dann so einen Scheiß statischen Blogartikel zu rendern, ne? Ja, dann ist ja klar, dass das alles umfällt, sobald da mehr als 3 Leute mal an der Tür anklopfen, ne? Aber wenn du halt das ordentlich gebaut hast und das alles statisch vorgerendert ist, dann kriegt man das auch alles hin. Also für mich ist das halt irgendwie, ich meine, was dieses Impfportalen so angeht, ne? Ja, da hätten sie mit rechnen können. Ich meine, letztendlich war es halt auch nur eine Sache, das war dann halt nach 3-4 Stunden wieder durch und dann haben halt alle mal geklickt und dann spielt sich halt auf einem normalen Niveau ein. Aber dann hat dann halt wieder die entsprechende, ja, leider auch oft uninformierte Presse daraus wieder gleich eine riesige Geschichte gemacht, wo einfach eigentlich nichts war.
Naja, in der gleichen Kategorie waren ja auch diverse Meldungen, die Anfang Januar DDoS-Attacken auf irgendwelche Schulportale diagnostiziert haben.
Ja, genau. Gleiches Spiel, ne? Kann man gar nicht mit rechnen, dass Montag um 8 Uhr plötzlich Leute sich verbinden wollen mit so einem Schulserver, ne? Ich weiß gar nicht, warum.
Dass Schüler das plötzlich benutzen, also ja. Das ist schon absurd.
Also es ist halt genauso, als wenn ich jetzt irgendwie Montag um 7 Uhr sagen würde, oh nein, die Leute machen eine DDoS-Attacke auf die Straßenbahn.
Ja. Ja, aber was lernen wir daraus? Dezentralität ist wichtig, WhatsApp ist doof und was empfehlen wir als Ersatz?
Ja, Signal und Threema sind, glaube ich, von den Standard-Messengern so diejenigen, die am datenschutzfreundlichsten sind. Signal ist kostenlos, beziehungsweise ist spendenfinanziert für die konzentrieren sich darauf, dass sie möglichst wenig Serverinfrastruktur brauchen dafür, können deswegen von Spenden leben. Also naja, ich meine, es ist halt schon irgendwie am Ende im Millionenbereich, was die an Spenden bekommen, Spenden in Summe, aber
findet sich ja anhand so einer Non-Profit-Stiftung, wenn ich das
genau.
Nicht weiß.
Ja, ja, genau, diese Open Whisper Foundation war das doch, oder nicht?
Ja, ich glaube.
Und Threema ist, glaube ich, das Geschäftsmodell, dass man halt da ein paar Euro im Jahr zahlt. Was ja bei WhatsApp auch mal der Fall war. WhatsApp sollte ja ursprünglich mal 1 Euro im Jahr kosten. Was auch für das damaligen Funktionsumfang von dem Ding, also als es noch kein Video und sowas konnte, war das auch absolut angemessen. Weil wenn man nur so ein paar Textnachrichten durch die Welt schickt, da braucht man ja nicht viel Speicher und nicht viel Ressourcen dafür. Das wäre eigentlich ein total passendes Geschäftsmodell gewesen. Naja, nur haben halt die Gründer dann halt Dollarzeichen in den Augen gehabt und wollten dann halt die 20 Milliarden oder was sie da gekriegt haben von Facebook haben. Ansonsten hätte das ein richtig schönes Produkt sein können. Naja, Signal, wie gesagt, Threema. Und es wird auch mal wieder behauptet, dass Telegram ein verschlüsselter Messenger sei. Das ist standardmäßig nicht der Fall. Das handelt sich um eine Fehlinformation. Telegram kann zwar verschlüsseln, aber man muss es explizit anschalten. Und ich habe es im Prinzip noch nie gesehen, dass Leute das angeschaltet haben.
Ich stelle mir auch gerade vor, wie interessant das wäre, in so einer Gruppe mit 1500 Leuten sowas zu verschlüsseln. Da muss ich das ja jedes Mal mit 1500 Schlüsseln verschlüsseln. Das ist bestimmt sehr, ich sage jetzt mal, performant.
Ja, nee, wenn man. Das ist ja bei den offenen Gruppen, ist das ja, glaube ich,
eher. Ich weiß gar nicht, ob das bei Gruppenchats überhaupt geht bei Telegram. Oder ob das nur One-on-One-Chats sind mit jeweils einer anderen Person, die verschlüsselt sein können. Und selbst dann ist ja die Frage, wie man den Schlüssel austauscht. Ne? Wenn das halt ein Schlüssel ist, den der Server mehr generiert hat, ja, dann ist das halt auch nur ein bisschen Theater. Das ist ja bei WhatsApp das Problem. WhatsApp ist prinzipiell verschlüsselt, aber der Server kann halt einfach einen neuen Schlüssel ausgeben und dadurch ist das halt auch alles nur Sicherheitstheater.
Aber egal was, diese drei Alternativen, die wir gesandt haben, die haben halt genau dieses Prinzip, was ich meinte, mit Dezentralität nicht. Und deswegen bin ich eher ein Vertreter von dezentralen Systemen. Also ich nutze halt intensivst DeltaChat, auch mit einer ganzen Menge Leute mittlerweile, auch weltweit. DeltaChat an sich ist ein großer E-Mail-Client, also ist einfach nur das Outlook fürs Handy in Anführungsstrichen, der das bloß geil macht, weil ich muss mich um nichts kümmern. Der verschlüsselt meine E-Mails schön, wenn der andere auch DeltaChat hat, nimmt Autocrypt und sieht aus wie WhatsApp, nur dass man halt das Ganze als Backend als E-Mail nimmt. Das heißt, ich nutze mein Web.de-Konto oder GMX-Konto. Es gibt ein paar Provider, die das nie können, weil die gerne in deine E-Mails reingucken wollen und lesen wollen. Oder Google muss man speziell mit API-Keys und sowas aktivieren, dann geht das auch, aber die nie so einfach sind. Aber zumindest alles, was standardmäßiges IMAP kann, sollte damit zurechtkommen. Genau, das nutze ich gerne und halt so im Club-Umfeld halt XMPP, also Conversations oder Matrix, das sind halt dann die dezentralen Alternativen Tiefen zu WhatsApp.
Ja, Matrix verwende ich selber auch, da habe ich selber einen Server für zu stehen, habe so ein paar Freunde drauf, also halt auch welche, die halt technology-minded sind, ne? Und habe da aber noch nicht allzu viele Leute drauf migriert bekommen. Ja, naja. Es ist halt eher so im technologiekompetenten Umfeld sind da Leute relativ
gut vertreten. Naja, wobei, das kann man jetzt eigentlich nicht sagen, weil zum Beispiel das, also natürlich sind die Leute schon, sag ich mal, offen für sowas. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass die jetzt alle was mit IT machen. Hier zum Beispiel das EBK organisiert ja viel über Matrix und hat einen eigenen Matrix-Server. Und
Das ist ein Beispiel, was jetzt meinen Punkt bestätigt, ne? Weil das EBK ist halt ein Hackerspace, ne? Oder Makerspace.
Nein, ist es nicht. Also zumindest nicht nicht vorrangig. Du hast da ja auch die Leute, die irgendwie Töpfern oder Schmieden oder so. Und die organisieren sich auch über den Matrix-Server. Die haben technologieaffine Leute, die das betreuen, aber die haben da durchaus auch die in Anführungszeichen normalen Mitglieder da drauf.
Ja, ich glaube mal, das ist halt, glaube ich, das, was ich meine. Von wegen, wenn es halt irgendwo verwendet wird, dann halt hauptsächlich, weil irgendwelche technologieinteressierten Leute das halt in dieser konkreten kleinen Gruppe eingeführt haben. Es ist halt noch nicht im gesamtgesellschaftlichen Diskurs angekommen, wie Telegram oder jetzt auch wie zunehmend Signal und Threema.
Naja, bei mir hat das ganz gut geklappt, also weil meine Mama wollte dann doch irgendwann mal mit mir auf dem Telefon kommunizieren. Ich habe gesagt, nee, WhatsApp gibt's nie. Und dann hat sich meine Mama halt in DeltaChat reingearbeitet und nutzt jetzt DeltaChat. Also und für so Gruppenchats, DeltaChat kann das auch, aber im professionellen Bereich nutze ich da doch Jabber-Server, also XMPP. Das ist halt der Vorteil, dass ich das einfach bei meinem Kunden auf dem Server laufen kann und die gesamte Kommunikation bleibt dann im Unternehmen und das ist halt der große Vorteil daran. Man kann die auch föderieren miteinander, also selbst das geht. Das heißt, die Server dann wieder miteinander untereinander sprechen lassen und insofern sehe ich da eigentlich viel eher die Alternative zu WhatsApp, dass man mit so einem föderierten System arbeitet, als mit Signal, Streamer oder Telegram. Bei mir würde Signal und Telegram sowieso rausfallen, weil ich mag es nie, anderen Leuten meine Telefonnummer zu geben oder überhaupt zum Dienst meine Telefonnummer zu geben.
Na, das hat der Signal jetzt, glaube ich, auch eingesehen. Die arbeiten jetzt dran, dass man auch einen Identifier hat, der nicht die Telefonnummer ist. Aber das soll jetzt irgendwann im Laufe des Jahres kommen.
Na, ich möchte aber auch als Authentifizierung nicht die Telefonnummer haben, weil du weißt, wie das so mit GSM-Fallback-Attacken ist. Ich kann halt nie sicherstellen, ob ich das bin, mit dem ich da gerade rede, wenn ich eine Telefonnummer habe, weil ich mir doch immer schnell eine SMS schicken kann und den Account zurücksetzen kann mit so einem SDR für 100 Euro, also einem Software-Defined Radio, das ist ein USB-Stick, den stecke ich an meinen Rechner und dann, solange es noch GSM gibt, gibt es immer die Möglichkeit, dann mir die Telefonnummer zu spoofen und zu sagen, ja, ich bin jetzt hier, schick mal bitte schnell die SMS und so weiter und so fort. Also an sich ist Telefonnummer dort als Authentifikationsmethode meiner Meinung nach nicht die vernünftigste Herangehensweise. Ja, die einfachste, aber nicht die vernünftigste.
Naja, wobei du ja bei Signal und bei Streamer musst du, glaube ich, gar nicht Telefonnummer.
Habe ich ja gesagt. Signal und Telegram sind die Telefonnummern und Streamer nicht.
Das hast du in der Identifier, also so eine Buchstabenfolge.
Wobei du ja bei Signal zugegeben, also theoretisch könntest du natürlich nur mit Leuten kommunizieren, wo du die Schlüsselverifizierung gemacht hast und dann siehst du ja, wenn die wegfällt. Und wenn du da jetzt so eine Spoofing-Attacke hast, dann wäre da ja plötzlich die Verifizierung weg.
Das stimmt. Bloß wer bitte, außer bei uns Nerds, ist schon mal auf einer Krypto-Party gewesen und hat mal seine Schlüssel ausgetauscht.
Ja, das ja, ist halt das auch bei Matrix noch so ein bisschen das Problem. Also ja, Matrix macht das eigentlich relativ schön. Also wenn man halt da in einem verschlüsselten Chat ist, dann muss man halt die anderen Leute halt auch wirklich verifizieren. Und also halt, das eine Gerät zeigt dann halt so eine Folge von Bildern an, also ne, sowas wie Elefant, Fahrrad und sowas und in hinreichend zufälligen Bilderfolge. Und der andere muss dann halt quasi bei sich verifizieren auf dem Gerät, dass das dieselbe Bilderfolge ist. Und das muss man halt über einen sicheren Kanal machen. Also idealerweise, indem man halt gerade nebeneinander steht und halt das halt vergleicht. Und das ist halt ein guter Standard, das ist was wir auf Krypto-Partys auch machen, dass man halt wirklich persönlich die Keys miteinander vergleicht oder halt in irgendeiner Form über einen sicheren Kanal, sei es halt über eine verschlüsselte E-Mail oder sowas. Und das ist dann halt auch eine Verschlüsselung, die tatsächlich ihr Geld wert ist, sozusagen. Aber naja, das ist halt für den durchschnittlichen Nutzer natürlich, das ist halt immer die Abwägung, ne? Wenn man Vertrauen zu den Verschlüssungen haben will, muss man halt auch ein bisschen dafür arbeiten. Es ist durchaus einfacher geworden, als das irgendwie mit GPG noch der Fall war, aber es ist halt doch noch ein Stückchen Arbeit erforderlich.
Das hast du ja aber eigentlich quasi bei allen Sachen, wo du, wenn du wirklich die Verschlüsselung sicherstellen willst an die Person, dann musst du halt eine Verifikation über einen anderen Kanal machen.
Ja, genau.
Das wird halt auch nicht einfacher dadurch, dass es eine App ist.
Na gut, also wir haben jetzt diverse Optionen diskutiert und die man anstatt WhatsApp verwenden kann, verteilt euch, dezentralisiert euch und wir gehen jetzt nochmal weiter zur nächsten News. Von wem ist die denn?
Ja, das habe ich hier reingestellt. Das kam heute raus und zwar dreht ja gerade die ganze IT-Welt durch, weil es gibt auf einmal diese total leistungsfähigen und einen Quantensprung-Prozessoren von den Apple-Leuten, die ja angefangen haben, ihre eigenen Prozessoren herzustellen. Ich glaube, so vor 8 Jahren oder sowas hatten die damals diese ARM-Sparte übernommen und die haben da, soweit ich das verstehe, ohne mir das selber angeguckt zu haben, doch relativ hochwertiges Zeug gebaut, was leistungsfähig sein soll. Ja, aber in dem EFI von den M1 Max, die da hergestellt werden, gibt es nicht mehr die Möglichkeit, ein Passwort zu setzen. Und jeder, der Admin ist, dem fängt jetzt an, sich die Haare hochzustellen. Weil es doch oftmals so weit ist, dass wenn ich in einer Schule solche Geräte rausreiche, die Leute dann auf die Idee kommen, doch mal schnell das Betriebssystem neu zu installieren oder. Um das zu unterbinden, kann ich halt zum Beispiel das BIOS oder das EFI absichern, indem das ein Passwort bekommt. Damit kann ich auch zum Beispiel keine anderen Geräte die Boot-Sequenzen ändern, also sozusagen, ob der Rechner jetzt von einem USB-Stick booten darf oder nie oder von einem externen Laufwerk oder wie auch immer. Und diese Möglichkeit gibt es halt jetzt bei M1 Max, also den neuen Max, nicht mehr. Da gibt es einfach dieses Passwort nicht mehr. Und da hat man halt das Problem, dass jeder im Prinzip das Gerät booten kann und wenn ich das Gerät booten kann, kann ich es auch zurücksetzen. Und in dem Moment kann ich als Admin nicht mehr 100% kontrollieren, was mit dem Gerät passiert.
Naja, das ist ja ein ungewollter Sieg für uns, weil wir haben immer gefordert, dass man seine eigene Software
naja, ich gehe mal davon aus,
den Geräten, wie man möchte, weil das wird Apple vielleicht aus anderen Gründen anders sehen.
Aber genau, Apple wird da sicher auch eine Secure Enclave in den Kisten drin haben und ja. Die wird ordentlich signiert sein. Und ich denke jetzt nicht, die Leute, die jetzt Pinguine in den Augen haben, die werden jetzt, glaube ich, trotzdem unglücklich sein, weil ich denke nicht, dass man deswegen trotzdem ein Linux darauf installiert bekommt. Es wird halt einfach nur so sein, dass ich schaffe, mein macOS zurückzusetzen, weil ich erzähle dem halt, ich habe mein Passwort vergessen oder was auch immer. Ja. Und starte halt das macOS dann neu hoch, was aber dem Admin ja nie weiterhilft, weil seine Tools dann nicht funktionieren oder der Grund, also wie gesagt, Schulen, Anwendungsbereiche oder auch in Unternehmen, ist auf einmal die Unternehmenssoftware nicht mehr da und dann darf der Admin dann wieder zu dem Menschen nach Hause fahren, das Notebook abholen und die Software neu installieren und so weiter und so fort. Und um sowas zu unterbinden, ist es dann doch schon besser, wenn man sowas mit Passwörtern absichern kann. Und da gibt es ja auch in professionellen Geräten, also ich habe hier so ein ThinkPad, da habe ich sogar die Möglichkeit, im BIOS, auf BIOS-Ebene verschiedene Stufen mit verschiedenen Passwörtern abzusichern. Also ich kann ein HDD-Passwort zum Beispiel vergeben oder ich kann halt sagen, du darfst...
Also ein Festplattenpasswort.
Zum Beispiel Festplattenpasswort. Ja. Ich kann es dem sagen, du darfst die Boot-Reihenfolge ändern, du darfst es nicht. Also es gibt da halt verschiedene Ebenen, in denen ich das machen kann. Und,
ich habe ja dieses Thema auch live erlebt. Wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Ich hatte vor 2 Monaten ein neues Notebook bekommen von der Firma und es ist ja normalerweise so, es ist ja auch bei uns ein großer Konzern mit mehreren Standorten, sodass dann normalerweise der Prozess so läuft, ich bestelle das Notebook über den internen IT-Store quasi, ne? Also halt auch so einen internen Webshop und belaste dann quasi die Kostenstelle von meinem Manager und dann wird das halt dann losgeschickt und landet dann bei der lokalen IT-Basis, also quasi so die lokalen 2, 3 Kollegen, die sich halt um die IT-Geräte kümmern. Und die machen dann halt diese initiale Einrichtung und geben mir das dann halt, das Gerät, sobald es dann zugenagelt ist. Und wenn ich halt irgendwas im BIOS geändert haben möchte, dann muss ich halt zu den Kollegen hingehen und die können dann halt Dinge tun. Weil zum Beispiel beim ThinkPad ist ja das Klassische hier, dass FN und Control falsch rum sind. Zumindest nach meiner Einstellung. Und auch die F-Tasten sind irgendwie falsch rum. Die sind standardmäßig diese komischen Funktionen, Media-Tasten und nicht die tatsächlichen F-Tasten. Und das wollte ich halt auch alles umgestellt haben bei meinem neuen Gerät. Und das kam mir halt... Das kam jetzt halt Corona-bedingt zu mir per Post nach Hause geschickt. Und dann kam halt auch so die Frage auf, wie komme ich denn jetzt ans BIOS ran? Und dann war ich dann tatsächlich in so einem Prozess, wo ich dann am Ende mit einem IT-Mitarbeiter verbunden war, der mir dann das BIOS-Passwort per Telefon gesagt hat. Und das ist natürlich jetzt schon, das ist schon ein bisschen fragwürdig, weil dann kann ich natürlich wieder alles machen. Naja, ich bin natürlich ein vorbildlicher Mitarbeiter, ich mache sowas nicht. Außer natürlich FN und Control umtauschen und die F-Tasten fixen. Ansonsten habe ich da nichts geändert. Ich meine, ansonsten könnte ich auch das Betriebssystem, was meine Firma mir installiert hat, gar nicht mehr booten. Aber das war auch mal wieder so eine interessante Erfahrung im Homeoffice.
Also die F-Tasten tauschen, das verstehe ich, aber die FN und Steuerung tauschen verstehe ich nie. Also von echten ThinkPads sind alle anderen Systeme verkehrt.
Nee, für mich ist halt Steuerung einfach die ganz linke Taste, weil das halt auch meine externe Tastatur hier auf meiner normalen Desktop-Tastatur halt so ist. Und damit bin ich halt schon immer aufgewachsen.
Ja, aber ich bin auch mit einem ThinkPad aufgewachsen. Und
das ist halt wahrscheinlich diese Sache, wie das unter macOS, was bei macOS Natural Scrolling heißt, ist für mich halt genau falsch rum. Und all solche Sachen. Ja, das sind halt Meinungssachen, ne? Dafür hat man ja Konfigurationsoptionen. Ich glaube auch, das kann man theoretisch, wenn man da wie das entsprechende ThinkPad-Schnaddel-Daddel-Extra-Programm installiert hat, dann könnte man das, glaube ich, auch im Windows selber einstellen, aber das hat offenbar die Firma nicht installiert auf ihren Images. Naja, gut. Na, mal gucken, ob das mit dem 1-Max noch irgendwann funktioniert im Unternehmen. Ich kenne da auch schon einige Kollegen, die da auch schon so Gewehr bei Fuß stehen und gerne auch solche Geräte haben wollen.
Also, mich würde sowas
nervt. Gerade gibt es doch eh nur für die Air, also für die anderen sind ja noch nicht raus.
Naja, mich würde ja die Linux-Performance von den Kisten interessieren, aber...
Also ich habe gesehen, da sind jetzt irgendwie 2 Projekte dran, nebenher Linux zu installieren auf dem Ding und die sind wohl auch schon mittlerweile darauf, soweit, dass sie den Desktop booten können. Allerdings, die GPU kriegen sie noch nicht angesprochen. Also das ist alles nur Software-Rendering, was sie zurzeit machen.
Aber nehmen die wirklich den M1 oder arbeiten die in dieser VM, die der eingebaut hat? Weil das ist
Das ist schon wirklich straight Bare-Metal-Booting.
Das lässt Apple zu? Das hätte ich ja nie gedacht.
Ja, das wundert mich halt auch. Das hat mich auch verwundert. Aber wenn du mal irgendwie googeln möchtest, das eine heißt Asahi Linux und das andere weiß ich jetzt nicht.
So richtig zulassen ist es, glaube ich, schon nicht. Ich glaube, sie haben da schon ein paar Tricks gemacht.
Weil gerade man sagt ja immer, wenn man sich einen Computer haben will, dann soll man sich Apple kaufen. Allerdings muss man dann auch wissen, der Computer gehört nicht mir, sondern der gehört halt Apple. Und wenn Apple irgendwann mal keinen Bock mehr hat, dann sperren die mich aus meinem Computer aus, in Anführungsstrichen.
Ja. Das ist ja auch die Sache. Ne? Wir hatten ja vorhin über Android und so weiter gesprochen und über Android-Apps und über Updates installieren. Ne? Ich bin ja auch, ich muss irgendwann mir mal das Thema neues Telefon mir mal vornehmen. Und ich bin ernsthaft auch mit so einer halben Faser meines Gehirns am Überlegen, ob ich nicht vielleicht sage, fuck it, doch lieber ein iPhone. Weil ja, es ist halt Walled Garden und alles, ne? Aber dafür muss ich mir halt auch irgendwie um diverse Dinge weniger Gedanken machen. Und ich habe jetzt sowieso nicht den Antrieb, irgendwie besonders viele spezielle Apps zu installieren, irgendwie, die es nicht im App Store oder sowas gibt. Also so mit so einer halben Phase halt aus dieser Sicherheitsperspektive raus wäre eigentlich iPhone, glaube ich, eine bessere Wahl. Aber ja, ich kriege mich noch nicht überwunden, ein Apple-Gerät zu kaufen. Und natürlich dann den Umzugsschmerz zu haben, die Betriebssysteme zu wechseln.
Ja, ich glaube, das ist auch viel Gefühl, was da dabei ist. Also klar, wir neophilen Leute, tun uns da schon relativ schnell reinarbeiten und nach 14 Tagen merkt man es nicht mehr, aber der erste Umstieg, der tut schon weh.
Naja, ich habe von der Firma so ein iPad. Das war irgendwie, es liegt relativ viel einfach nur rum. Das war halt irgendwie auch so eine Sache von, hier war nochmal Budget übrig, wir kaufen jetzt mal schnell iPads, irgendwie bevor das Jahr rum ist, so nach Motto. Und von da habe ich mit iOS so ein bisschen Berührung und das ist schon, ja, ist schon schön. Es tut seine Sache, ne? Und so, gerade so, wenn ich irgendwie mit Leuten im Jitsi sitze oder sowas, dann nehme ich manchmal das iPad, weil das eine deutlich bessere Webcam hat als alles, was ich sonst irgendwo vorfinden könnte. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum das überhaupt als Option bei mir in den Kopf gekommen ist.
Ja, da würde mich ja interessieren, ob die iOS Jitsi-App genauso strange ist wie die von Android.
Nee, da gehe ich halt, also auf dem iPad zumindest, gehe ich halt straight in das normale Jitsi per Webseite rein.
Ah, die lassen das zu, dass der Browser ja. Dann, ah, okay.
Nee, weil der Safari geht das unter, der Safari unter iOS, also auf dem iPad zumindest, unter iPadOS ist das dann, glaube ich, der fordert auch Desktop-Seiten an mittlerweile, weil das weniger schmerzhaft ist, quasi in eine Desktop-Seite ein kleines Stückchen reinzuzoomen, als halt dann irgendwie mit Mobilwebseiten zu kriegen auf einem, ja, auch schon bald 12-Zoll-Bildschirm, ne?
Oh, das klingt jetzt nach Peak-Apps. Sind wir jetzt in dem Bereich, wo die Leute wieder anfangen, das Web zu benutzen?
Wobei ich muss sagen, die Jitsi-App hatte ich auch mal auf dem Telefon ausprobiert, also natürlich auch unter Android, und die ging eigentlich auch ganz okay. Es war halt ein bisschen komisch, dass man halt nicht einfach eine URL aufmachen kann oder sowas, sondern man muss dann halt in den Settings erst den Server wechseln und dann kann man halt die Meeting-ID eingeben, aber naja, sonst hat es dann halt auch funktioniert eigentlich.
Ja, ja, aber das mit den Settings, also erklär das mal meiner Oma.
Hm. Ja. Ja, ja, true. Also das war ja eines meiner großen Achievements im November. Hatte ich tatsächlich eine Jitsi-Konferenz gemacht mit meiner Familie und habe auch meine Eltern da reinbekommen. Also ich hatte dann halt so per Telefon, per Support-Kanal quasi dann noch erklärt, wie das dann funktioniert, weil da war dann noch so als Problem aufgetreten, dass sie auf ihrem Windows dann versucht haben, im Internet Explorer reinzugehen, und zwar nicht auf Windows 10, sondern noch auf Windows 8. Au. Und da ging das halt mit WebRTC noch nicht im Internet Explorer. Und es gab halt auch noch kein Edge und nichts, und da musste ich dann erstmal irgendwie per Telefon erstmal einen anderen Browser installieren.
Ja, jetzt fangen wir an, die
aber
Geschichten
es hat funktioniert.
Zu erzählen. Also ich habe auch jetzt Jitsi-Sessions zu Weihnachten und sowas, und es hat besser als Zoom funktioniert. Also ich habe Leute gehabt, die kamen mit Zoom nicht zurecht, weil irgendwie, ja, hier doch installiert die App und du kannst dann auf Ablehnen, ich will die App nicht, und dann geht's ins Webinterface, aber das verstehen die Leute dann nicht, und im Gegensatz ein Jitsi-Link einfach per E-Mail jemand zuschicken und der klickt da drauf und oh, was, ich sehe dich ja schon. Das ist dann schon auch für die Leute irgendwie so das Interessante, genau.
Ja, ja. Wir waren eigentlich bei der M1 Max-Sache. Das war fertig. Lass uns mal noch die letzte News machen und dann können wir erstmal eine kleine Musikpause machen. Und zwar, das war eher so ein Lacher am Rande. Wir hatten ja unter den vielen Dingen, die jetzt in den letzten 2 Monaten passiert sind, die Welt ist ja erstaunlicherweise nicht untergegangen in den letzten 2 Monaten, seit wir zuletzt News gemacht haben, so richtig. Und eine Sache, die auch passiert ist, ist der Brexit. Und da gab es so einen Lacher am Rande in diesem Brexit-Vertrag, den sie jetzt dann noch relativ schnell anscheinend zusammengeschmissen haben, wurde irgendwo so am Rande referenziert, dass man auch moderne Technologie für Kommunikation einsetzt, wie zum Beispiel Netscape Navigator 4, Mozilla Mail und Verschlüsselung auf Basis von 1024-Bit RSA. Also der Brexit-Vertrag ist auf den neuesten technischen Standards des Jahres 1997 oder so ungefähr.
Na, ich glaube eher 99, weil Netscape Navigator 97.
Da bin ich out of my water, dafür bin ich tatsächlich zu jung.
Mozilla Mail gab es da definitiv noch nie, da bin ich klar. Aber das sagt aber auch eigentlich das, wo wir für uns schon drüber geredet haben, das sind halt die Leute, die noch die Zeitungsanzeigen brauchen. Für die steht das da drin.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Das sind die Leute mit den Faxgeräten und mit den Zeitungsanzeigen. Für die gibt es halt auch noch Netscape Navigator und Mozilla Mail.
Ja, also ich kann auch sicherlich versichern, unser c3d2.de, unsere Webseite, wo ihr auch alle Folgen von diesem schönen Podcast nachhören könnt, funktioniert sicher auch sehr gut im Netscape Navigator 4. Ich habe es allerdings noch nicht persönlich probiert. Mir fehlt da gerade der Netscape Navigator zum Nachtesten. Aber
also ich habe hier Netsurf, im Netsurf geht es nicht.
Ah, schade. Also wer da einen sachdienlichen Hinweis geben kann, ob das kompatibel ist, der erreicht uns auch per pentaradio@c3d2.de. Ihr könnt sicher auch an diese Adresse mit Mozilla Mail eine Mail schicken. Na gut, dann machen wir erstmal ein bisschen Musik, ne?
Und die Mail bitte mit RSA1024 unterschreiben.
Sehr gut. Ja, auch das. Na dann, bis gleich. Hier ist immer noch das Penta-Radio und wir sind jetzt dabei, uns ein bisschen zu sortieren und so diese Sendung langsam in die Zielgerade zu führen. Aber wir haben noch so einige Dinge, die wir wegputzen. Wir haben heute keinen großes Thema, das haben wir dann nächstes Mal wieder. Da ist schon ein Vorschlag in der Pipeline. Mal gucken, ob das was wird. Hoffentlich, denke ich mal. Für dieses Mal haben wir ja noch so ein paar kleine Themen, auf die wir zurückblicken können. Wie gesagt, wir hatten zwei Monate jetzt, ja, wir hatten letzten Monat ja nur ein paar News und eine Sendungsübernahme. Und es ist zwischendurch einiges passiert, was in diesem schönen Blog Werbung in eigener Sache passt. Wir haben jetzt leider Honky nicht dabei, um uns den Jingle zu spielen, deswegen ja, müssen wir jetzt halt mit dieser Ankündigung so vorlieb nehmen. Das erste in der Liste Werbung in eigener Sache ist ein Pentacast. Da hatte ich letzte Woche mal hinreichend die Faust gen Himmel gereckt, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich auch mal irgendwas aufnehmen. Und da geht es konkret um die Corona-Impfung. Da hatte ich nämlich ein Gespräch mit einem, ja auch einem Member von unserem Verein, von unserem Hackerspace, zu dem Thema und ich wollte einfach nicht, dass die Argumente, die wir dann dort ausgetauscht haben, nur zu einem Chatverlauf irgendwo versauern. Hab das dann nochmal so etwa 15 Minuten, glaube ich, war es am Ende ins Reine gesprochen. Das findet ihr auf c3d2.de unter dem Pentacast-Menüpunkt oder in den Shownotes ist es auch verlinkt.
Dann, und da gibt es hoffentlich auch einen RSS-Feed, den ich mir in meinem Podcast-Player reinhauen kann.
Ja, aber selbstverständlich. Natürlich. In allen gängigen Podcast-Apps auch zu finden als Pentacast. Genauso wie das Penta-Radio, das ihr hier gerade hört. Pentacast ist so ein bisschen unregelmäßiger. Da hatten wir, glaube ich, letztes Jahr eine Folge. Jetzt haben wir dieses Jahr schon die erste Folge. Mal gucken, ob es vielleicht sogar zwei werden dieses Mal. Ja, das ist halt immer so ein bisschen außerhalb des Rahmens eventuell. Wenn irgendwas zu sagen ist, dann gibt es einen Pentacast.
Dafür auch länger, kürzer oder wie auch immer.
Halt. Ja, ein bisschen formatfreier, ne? Aber das ist ja auch das Schöne bei Podcasts, ne? Man ist nicht gebunden in so ein festes Format, man muss halt nicht exakt so und so viele Minuten machen, wie das im Radio und im Fernsehen der Fall ist. Ich betone ja immer wieder, ich habe absoluten Respekt für Leute, die Beiträge für Fernsehen und Radio und so machen, die sich dann halt auf eine bestimmte Minutenanzahl beschränken müssen. Also die dann halt irgendwie so einen 1,30-Slot für die Tagesschau machen. Ich meine, da ist jede Menge zu kritisieren dran, aber überhaupt erstmal ein Thema in 1 Minute 30 konsistent darzustellen, ne, das ist schon eine Leistung. Das sieht man daran, dass wir jetzt irgendwie eine Stunde gebraucht haben für 8 News. Weil wir das halt hier so ein bisschen lockerer machen und uns so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen spontan leiten lassen. Und da ist es natürlich in so einem fest formatierten Medium wie Radio oder Fernsehen eine ganz andere Sache. Genau, jetzt bin ich wieder fundamental vom Thema abgekommen. Ich gehe mal zur nächsten Werbung in eigener Sache. Und zwar war das hier ebenfalls schon Thema gewesen, ich glaube im September oder Oktober, Pentaradio, dass wir das 25-jährige Bestehen des Computermuseums in Hoyerswerda haben, des Zuse Computermuseums. Und dort war ich mit einem Gastvortrag auch eingeladen zu den entsprechenden Festivitäten. Und da ist jetzt auch der entsprechende Tagungsband erschienen. Den kann man sich auf der Webseite vom Zuse Computermuseum kostenlos runterladen. Quasi ja, ein kleines Heftchen, ein PDF als E-Book quasi. Man kann es sich, glaube ich, auch auf Papier bestellen, aber es gibt es halt, wie gesagt, als PDF-E-Book einfach so zum Runterladen, wo einmal alle Vorträge nochmal in Textform wiedergegeben sind. Unter anderem von mir im Namen des Chaos Computer Clubs Dresden, ja, so ein bisschen eine Denkschrift zu der Frage, was gehört eigentlich zu moderner digitaler Bildung?
Das war, als wir Datensprung gemacht haben, oder? Parallel.
Das war denselben Tag, ja.
Genau. Ach, schön, mit Game of Life unten drin.
Sehr cool. Genau. Das ist mein Teil, da heißt da von Maschinen fürs Leben lernen, also so ein bisschen, welche Lektionen man von Maschinenlernen übernehmen kann, um damit zu einem besseren Mensch zu werden. Ich werde jetzt nicht so viel teasern, aber wie gesagt, diesen Text könnt ihr finden in den Shownotes oder auf der Webseite vom Zuse Computermuseum unter Publikationen. Mein Anteil sind da irgendwie, ich glaube, 4 Seiten oder was. War irgendwie das anderes. Ich bin tatsächlich nicht gewohnt, so Beiträge für sowas zu schreiben. Es war eine neue Erfahrung. Ich wurde initial auch erst angefragt, nur einen Vortrag zu halten. Und dann hieß es aber, ja, wegen Corona können ja nur 30 Leute teilnehmen an der Veranstaltung insgesamt. Deswegen hat uns dann die wer auch immer das da gefördert hat, dann halt auferlegt, auch einen Tagungsplan zu machen. Und deswegen wurde ich dann auch noch verpflichtet, da einen Text zu schreiben. Ja, das war mal wieder ganz interessant.
Hattest du da wenigstens Leute, die dir das dann nochmal durchgesehen haben? Einen Lektor?
Nee. Das ist, das ist komplett mein eigener Senf, der da steht. Da übernehme ich die volle Verantwortung für.
Ach du lieber Himmel, deswegen könnte ich sowas nicht machen.
Ja, du, also was, könntest was ich immer mache, jemand fragen. Es ist ja nicht so, dass wir hier niemanden gehabt hätten, der den Text gelesen hätte oder lesen würde, wenn du jetzt einen schreibst, Mull. Also.
Ja, mein Problem ist dann halt immer, ich habe immer ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Also ich habe das dann halt auch irgendwie erst einen Tag vor der Deadline so wirklich dann die Motivation gefunden, dran zu arbeiten. Von daher war dann auch kein großes Zeitbudget, um noch Leute zu fragen, das durchzulesen. Was ich dann immer mache, ist, ich lese es mir selber laut vor. Und dann hört man, wenn Dinge bescheuert klingen, wenn man irgendwie Wiederholungen drin hat und sowas, da kann man schon, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man relativ viel rausfiltern kann.
Die Kunst des Prokrastinierens.
Ja, genau, dazu werde ich euch ein andermal was erzählen. Und wir machen weiter mit immer noch Werbung in eigener Sache, weil wir hier total unersättlich sind heutzutage, gerade heute. Denn gerade gestern ist ein weiterer Podcast erschienen, in dem ich vertreten bin, und zwar bei MDR Wissen unter dem Podcast Meine Challenge. Das ist so ein Format, wo die entsprechende Redakteurin, die das moderiert, sich alle zwei Wochen eine neue Herausforderung stellt. Also sowas wie, ich mache Zero Waste oder ich lerne eine Fremdsprache oder ich helfe der Wissenschaft irgendwie oder all solche Sachen. Relativ breit aufgestellt, was so Themen angeht. Immer mit entsprechenden auch Stimmen aus der Wissenschaft dazu, die das dann einordnen. Und ich hatte dort schon mal einen Auftritt, und zwar Ende 2019, beziehungsweise ja, rausgekommen ist es dann Anfang 2020, da war die Moderatorin auf dem Kongress. Und wir haben da quasi als Challenge für sie gehabt, dass wir sie zum Nerd machen. Das hat ganz gut funktioniert. das hatte ich, glaube ich, auch hier im Januar Penta-Radio letztes Jahr erwähnt. Von daher ist das vielleicht manchen schon bekannt, dieses Format. Und ich hatte jetzt dort eine neue Challenge eingereicht, schon Mitte letzten Jahres, und zwar, dass sie sich mal in die Welt der Computerspiele werfen soll. Na, ein bisschen leichteres Thema. Und weil mich auch so ein bisschen interessiert hat, wie der Stand der wissenschaftlichen Debatte ist zu den Effekten positiv wie negativ von Computerspielen. Ich bin ja so damals in den 2000er Jahren aufgewachsen, als diese Killerspieldebatte überall präsent war, dass er diese ganzen Shooter und sowas die Jugend verrohen und zu allen möglichen Terroranschlägen oder Amoklaufen und so weiter führen, ne? Also so mit dem gleichen Werfer wie in den 50er Jahren die Rockmusik angegangen wurde. Und da ich davon irgendwie nichts mehr wirklich gehört hatte, wollte ich da mal ein Update haben und habe das, wie gesagt, als Thema da vorgeschlagen. Und das haben wir jetzt gemacht, die letzten zwei Wochen. Das Ergebnis könnt ihr euch da anhören. Und ich habe hier einen kleinen Clip vorbereitet, den ich jetzt kurz einspielen kann.
Challenge ganz klar verloren. Und bitte hasst mich jetzt nicht, ja? Aber es hat mich auch einfach nicht gepackt. Also ich will nicht sagen, dass es mich gelangweilt hat. Wenn ich dann gespielt habe, dann war ich da schon drin emotional. Aber halt immer nur kurz. Vielleicht haben auch einfach die Erfolgserlebnisse gefehlt, damit ich richtig in den Flow reinkomme. Vielleicht war mir auch die Geschichte einfach nichts. Ich bin jetzt nicht so der Fantasy-Fan. Also vielleicht war einfach Zelda nicht das Richtige für mich. Es gibt ja unendlich viele verschiedene Genres und garantiert gibt es auch welche, die mich vielleicht total geflasht hätten. Und selbst wenn nicht, ja, dann bin ich halt keine Gamerin. Das ist ja nicht schlimm. Dann verbringe ich die Lockdown-Zeit halt weiterhin mit Lesen und Dokus glotzen. Und ich gönne es aber jedem, der im Zocken seine Erfüllung findet. Ich habe jetzt einen Einblick bekommen und kann, glaube ich, besser nachvollziehen, dass da ganz schön Zauber drinstecken kann. Und dass das Ganze sogar mitunter positive Effekte für unser Gehirn haben kann.
Super.
Und ich fand das einen wunderschönen Abschluss. Ich habe leider nicht mehr die Gelegenheit gehabt, mit der Daniela Schmidt dort gegen Ende nochmal zu reden, nachdem sie quasi Erfahrung gemacht hatte. Ich hatte mich mit ihr nur zu Beginn des ganzen Projekts getroffen. Und ich fand aber diesen Abschluss ganz schön, weil das so ein Gedanke war, den ich auch wieder vor ein paar Tagen hatte aus anderen Gründen. Es gibt ja dieses Sturgeon's Law, falls ihr das kennt. Also das Sturgeon'sche Gesetz, nach einem Science-Fiction-Autor benannt, mit Nachnamen Sturgeon, Vornamen weiß ich jetzt nicht. Und das geht zurück auf so eine apokryphale Geschichte, wo irgendjemand mal zu ihm gesagt hat, Science-Fiction machen sie ja, 90% aller Science-Fiction-Literatur ist doch kompletter Mist. Und der Herr Sturgeon meinte, ja, das ist richtig. Es liegt daran, dass 90% von allem Mist ist. Und das ist halt dieses Sturgeon'sche Gesetz, 90% von allem ist Mist. Und das wird halt oftmals missverstanden als so eine totale negative Perspektive auf die Welt, ne, dass irgendwie alles scheiße ist. Aber das ist ja gerade nicht der Punkt. Der Punkt ist ja, zumindest wie ich das für mich interpretiere, dass wenn ich irgendwas habe, was mir nicht zusagt, dann heißt das wahrscheinlich einfach nur, dass ich bis jetzt nur die 90% gesehen habe. Ich weiß einfach nur noch nicht, was diese 10% sind, die wirklich geil sind. Ne? Und das war auch so diese Geisteshaltung, die ich da in diesem Podcast am Ende rausgehört hatte. So, ja, das war jetzt halt irgendwie nichts konkret für mich, aber das heißt für mich nicht, dass Videospiele jetzt scheiße sind, sondern das heißt halt nur, vielleicht war es halt nur nicht das Richtige. Ne? Und ich meine, gerade bei Videospielen ist es sicherlich auch so, dass 90% scheiße sind. Ne? Aber gerade auch, was einen bestimmte Persönlichkeiten angeht, also zum Beispiel, was mich angeht, irgendwie für mich ist halt irgendwie Horrorspiele oder auch Horrorfilme was ich irgendwie, wo ich überhaupt keinen Zugang zu habe. Wenn ich einen Horrorfilm angucke, ne, ich sitze da und denke mir so, ja, ja, da ist jetzt ein Monster rausgesprungen, ja, sowas, ne? Aber packen tut mich das nicht wirklich. Aber ich finde das eine gute Lektion, immer so ein bisschen diese Geisteshaltung zu bewahren, ja, vielleicht heißt es einfach nur, dass ich noch nicht das Richtige gefunden habe für mich, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mag auch kein Marzipan, ne? Vielleicht heißt das einfach nur, ich habe noch nicht das Marzipan gefunden, was mir schmeckt. Vielleicht sind die normalen einfach welche, die mir nicht zusagen, aus irgendwelchen Gründen. Ne? Das ist vielleicht eine ganz gute Lebenslektion, die man daraus nehmen kann. Und abgesehen davon ist die Podcast-Folge auch so sehr schön. Wie gesagt, es wurden da einige Wissenschaftler befragt, die sich mit dem Thema befassen, was Videospiele mit unserem Gehirn machen. Das ist auf jeden Fall eine komplett eigennützige Hörempfehlung.
Naja, hat wieder Radioformat, also ist wieder relativ kurz. Ich persönlich bin ja jemand, der lange Podcasts verschlingt und die liebt.
Das sind 40 Minuten insgesamt. Das war jetzt ja nur ein 1-Minuten-Clip daraus, den ich jetzt
hier... Naja, trotzdem sind 40 Minuten für einen Podcast meiner Meinung nach zu kurz. Also alles unter einer Stunde geht gar nie und ein guter Podcast muss 3 Stunden haben.
Ich weiß ja nicht, ob du das mitbekommen hast beim Coronavirus-Update hier, der Drosten-Podcast von NDR Info. Ob du den verfolgst.
Nee, da gibt es zu viele, die man verfolgen muss und den verfolge ich jetzt nicht.
Weil der hat ja mal angefangen so mit 10 Minuten am Tag und dann ist das halt immer sukzessive immer länger geworden. Irgendwann waren es dann 30 Minuten am Tag, also dann irgendwann sind sie ja dann auch ins Wochenformat gewechselt, weil dann hat man halt so die Virologie-Grundvorlesung halt irgendwie mal durchgehabt, ne? Und jetzt sind sie halt so an dem Punkt, wo sie irgendwie mittlerweile Folgen machen, die 2 Stunden lang sind und dann sagen sie mal so, ja, also eigentlich, das konnten wir auch gar nicht verstehen, dass Leute so viel überhaupt hören wollen oder sowas. Also es ist total faszinierend, wie solche Radioleute, die halt gewohnt sind, 2-Minuten-Stücke zu machen, halt irgendwie entdecken, dass es halt Leute gibt, die einfach sich sowas irgendwie 2 Stunden lang anhören. Ne? Und dann irgendwie sagen, ja, warum ist denn jetzt schon wieder Schluss nach 2 Stunden?
Genau, also es gibt so einen Podcast, der das übertreibt. Also wer gerne in Englisch Podcasts hört, es gibt einen Podcast, der heißt Hardcore History. Oh, ja. Den empfehle ich und
absolut, ja.
Der übertreibt das einfach auch ein bisschen mit der Länge.
Also den habe ich letztes Jahr gehört, also zumindest die Folgen, die auf der Webseite online stehen. Ich habe mir mittlerweile auch das Backlog gekauft, bin aber noch nicht dazu gekommen, mir das tatsächlich durchzuhören. Aber das ist absolut grandios. Ja, ich hatte da angefangen mit dieser Ersten Weltkriegserzählung. Und das waren 6 Folgen, die insgesamt 23 Stunden lang sind. Das ist halt schon, ja, das ist was anderes. Ne? Es ist, da kann man halt in einem anderen Detailgrad reingehen, als in einer, als in so einer 45-Minuten-Doku bei Phoenix oder so. Oder meinetwegen auch eine 4-teilige Doku, die dann 3 Stunden geht insgesamt. Ne? Das ist halt schon immer eine andere Sache. Und das ist jetzt auch nicht so wie hier. Wir sind ja so ein bisschen, wir nutzen halt die Länge aus, hauptsächlich um weniger Struktur zu haben und so ein bisschen das spontan sein zu lassen, während Hardcore History ja wirklich ausführlichst recherchiert ist und in einer Art und Weise eine Erzählung ist, die absolut bombastisch ist, ja.
Wer das nicht auf Englisch will und das auf Deutsch ausprobieren will, kann das bei dem Alles Gesagt Podcast von Zeit Online probieren. Wer das Konzept nicht kennt, es gibt immer einen Gast und der Gast legt ein Schlusswort fest und wenn er das sagt, dann ist der Podcast sofort vorbei. Das hat zur Folge gehabt, dass es einen Podcast gab, der, glaube ich, nur 12 Minuten ging. Aber es hat auch schon, glaube ich, mindestens 2 Podcasts hervorgebracht, die über 8 Stunden gehen. Also.
Cool. War das diese Reihe, wo auch Rezo irgendwann mal da war, ja, und sie da wie 5 Stunden geredet haben?
Nee, ich glaube, Rezo war der Erste, der, glaube ich, die 7-Stunden-Grenze geknackt hat.
Ah ja. Also ich habe es nur so am Rande gehört, dass es andere Leute schon mal referenziert hatten, aber das klingt natürlich auch sehr interessant. Mein Problem ist tatsächlich so ein bisschen zur Zeit, ich höre immer Podcasts, wenn ich draußen spazieren gehe. Also normalerweise halt, wenn ich irgendwie zur Arbeit gehe oder von der Arbeit oder zum Hackerspace oder vorm Hackerspace. Und da führt euch halt meine Podcast-Queue leer. Das ist jetzt natürlich in Homeoffice-Zeiten nicht mehr notwendig, irgendwelche Wegezeiten zu haben. Aber ich habe halt stattdessen meine Spaziergänge, die ich so draußen mache, ja auch, weil ja allgemein auch Bewegung irgendwie eine sinnvolle Sache ist und irgendwie ein bisschen frische Luft kriegen und so weiter. Und mein Problem ist gerade tatsächlich, dass ich in der Winterkälte keine Lust habe, lange zu laufen. Also bei mir wird es zurzeit selten länger als eine Stunde, die ich draußen bin, und dadurch stapeln sich gerade die Podcasts ein bisschen auf bei mir. Also ich bin tatsächlich erstmal damit beschäftigt, durch mein Wochenpensum durchzukommen.
Also Wäsche waschen und abwaschen, wenn man das denn alles mal macht, aufräumen und sowas, dafür ist das immer ideal, Podcast.
Das mache ich doch während des Meetings.
Und der große Vorteil an Podcast ist halt, dass man diese Pause-Taste drücken kann. Also bei mir ist es einfach den Stecker rausziehen. Mein Telefon hat noch so eine Klinkenbuchse und wenn ich den rausziehe, dann ist mein Podcast-Client so eingestellt, dass er Pause macht. Und wenn ich ihn reinstecke, geht er wieder an. Ja. Und entsprechend ist es halt einfach cool, irgendwie man setzt sich mit dem Podcast auseinander, auf einmal, was weiß ich, klingelt das Telefon oder geht irgendwas anderes, irgendwas dazwischen, die Post klingelt, ich ziehe schnell den Stecker raus, mache das, was ich will, entweder dauert es länger oder nie und stecke es wieder rein und weiter geht's. Also Podcast an sich ist eigentlich schon meiner Meinung nach wirklich die Radio-Revolution.
Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Format. Übrigens, nur so am Rande bemerkt, ich sehe schon, dass wir wieder gegen die 1 Stunde 30 kommen, also verabschiede ich mich an der Stelle mal von den Radiohörern. Hoffentlich kriegen wir es so geschnitten, dass dieser Hinweis noch drin ist, bevor die 1:30 tatsächlich erreicht ist im Radio. Und wenn ihr den Rest der Folge hören wollt, der dann hier noch kommt, dann geht bitte auf c3d2.de. Im Menüpunkt Pentaradio findet ihr alle vergangenen Folgen, so genauso wie auch diese. Oder in jedem Podcatcher eurer Wahl, in jedem Podcast-App unter dem Suchwort Pentaradio. Und ich denke, wir machen jetzt eine kurze Musikpause, um die Radiohörer zu verabschieden. Und dann machen wir noch die restlichen Punkte auf unserer Liste für heute.
Und was natürlich noch extrem wichtig ist.
Die Aufrufer noch mit ins Radio rennen.
Nee, lass mal, weil das passt wirklich nicht mehr zeitlich.
Was aber trotzdem noch wichtig ist für alle über die Links und alles, was wir jetzt gesprochen haben, das könnt ihr euch alles in unseren Shownotes anhören, anklicken nochmal, weil gerade so die Links zu deinen Podcasts und sowas, findet ihr ja alles in unseren Shownotes. Also dort ist dann auch für die Radiohörer wieder wichtig, geht auf pentaradio.de oder wie war's?
C3D2.de.
Ah, c3d2.de und dort auf unseren Pentaradio klicken und dort gibt's dann einen Link zu den Shownotes und dort findet ihr alle Links, über die wir gesprochen haben. So, und da sind wir wieder für die Podcast-Hörer zurück aus der Musik raus. Und zum Anfang des Jahres gibt es ja immer so gute Vorsätze, die man hat. Und deswegen hatten wir uns überlegt, dass wir für das Penta-Radio auch uns ein paar gute Vorsätze gemacht haben. Und zwar wünsche ich mir persönlich und auch meine Mithosts hier in der Sendung, dass wir für das kommende Jahr doch ein paar mehr weibliche und mehr diverse Stimmen hier im Penta-Radio hören. Das Problem ist bloß, dass wir alle da nicht wirklich viele Leute kennen. Entsprechend auch die Themen sollen die Leute mitbringen. Also wer will, bitte meldet euch bei uns, pentaradio@c3d2.de, und wir würden uns freuen.
Das Kennen ist halt eine Sache. Es ist ja bekannt, dass in gerade auch so Hackerkreisen es sind halt hauptsächlich weiße Männer. Ne? Das sieht man an der Zusammensetzung dieser Runde hier. Ich meine, ihr seht das nicht, aber wir sind alles weiße Männer. Ob wir jetzt alle heterosexuell sind, kann ich jetzt nicht beurteilen. Das weiß ich nur von mir selber. Aber von daher ist die Diversität. Ja, es ist immer so eine Sache, ne? Das ist halt so ein Thema, was klassischerweise so nach den Rollenzuschreibungen auch immer in der gesellschaftlichen Erzählung halt ein Thema ist, was halt irgendwie Männer interessiert. Ja, und wie gesagt, halt in Deutschland gibt es ja sowieso hauptsächlich weiße Männer, beziehungsweise halt Menschen mit heller Hautfarbe. Es wäre schön, mehr Stimmen zu haben. Und was halt erschwerend hinzukommt, ist, wie ihr auch so ein bisschen an dem Ton merkt, den das Penta-Radio hat, das ist ein bisschen, immer so ein bisschen unfertig, ein bisschen spontan. Und so ist es halt auch genauso, dass unsere Themenwahl hauptsächlich dadurch stattfindet, dass irgendjemand 3 Tage vorher sagt, ach du meine Güte, müssen wir ein Radio aufnehmen, was machen wir denn? Und das führt halt auch dazu, dass man dann immer diese Schrecksekunde hat und hat keine Zeit mehr, richtig Gäste einzuladen. Also manchmal hat man halt tatsächlich schon einen Gast irgendwie im Kopf, aber das passiert eher selten. Und dadurch sind es dann tatsächlich immer hauptsächlich die Themen, zu denen wir persönlich auch was sagen können. Wenn ihr eure Perspektiven einbringen wollt in das Penta-Radio, dann sagt uns gerne Bescheid. Wir nehmen uns als guten Vorsatz vor, auch besser zu werden darin, solche Dinge aufzugreifen, wenn uns Angebote gemacht werden und da auch drauf einzugehen. Ich habe jetzt als persönlichen Vorsatz für dieses Jahr wieder so ein bisschen regelmäßig auf E-Mails zu antworten. Das ist immer bei mir so ein Problem. Ich hatte es gerade letztes Jahr so im März in den Griff bekommen und dann kam halt Corona.
Und bei Penta-Radio ist auch der Vorteil, das lesen mehrere Leute und da wird sicher jemand antworten. Genau. Und das ist eigentlich auch die Idee, also wenn ihr Themenvorschläge, Ideen habt, worüber man mal reden könnte, womit man sich auseinandersetzen könnte, wenn ihr über spezielle Themen unsere Meinung hören wollt, dann schickt einfach mal Ideen und wenn wir das aufnehmen und cool finden, dann werden wir da sicher mal drüber reden. Aber wie gesagt, diese diversen Stimmen und die weiblichen Stimmen sind mir wichtig, weil die auch andere Themen mitbringen. Und das ist dann schon auch, das macht das Ganze, gibt dem noch ein bisschen Würze, macht das noch ein bisschen interessanter. Deswegen bitte diverses Wesen, weibliches Wesen. Wenn wir denn weibliche und diverse Hörer haben, würde ich mich auch über eine E-Mail freuen, einfach +1 oder irgend sowas. Einfach, um das mal rauszukriegen, ob wir hier wirklich bloß eine an Nerds senden, preaching to the choir, wie man das so schön sagt, oder ob da auch jemand ist, der das hört, der anders ist. Genau.
Wenn wir schon bei Aufrufen sind, hatte ich noch einen Aufruf, den ich mir eigentlich für den Dezember vorgenommen hatte. Nun war ich im Dezember nicht mit dabei, als die Sendung gemacht wurde. Denn der Dezember ist ja traditionellerweise der Monat des Gebens, wo alle möglichen Seiten ihre Spendenaufrufe geben. Klassischerweise ja zum Beispiel die Wikipedia, die dann auf jeder Seite für Spenden wirbt. Und wir fordern dann nicht in jeder Sendung dazu auf, aber ich wollte schon gerne mal erwähnen, dieses Produkt hier, was ihr gerade hört, diese Sendung, ist von freiwilligen Helfern zusammengestellt und aufgenommen und beim Bürgerradio Coloradio ja auch unentgeltlich oder sagen wir mal nicht kommerziell versendet. Wenn ihr uns trotzdem in irgendeiner Form unterstützen wollt, wenn ihr das, was hier stattfindet, positiv findet und da gerne einen Beitrag zu leisten wollt, aber vielleicht nicht selber irgendwie euch vors Mikrofon setzen wollt und ein Thema mitbringen wollt, dann freuen wir uns über Spenden an unseren Trägerverein. Das ist beim Chaos Computer Club Dresden, der Netzbiotop Dresden e.V. Und wie ihr dort Spenden hinschicken könnt, findet ihr auf unserer Webseite unter c3d2.de. Die sind auch steuerlich absetzbar. Das ist ganz toll.
Genau, aber wenn ihr sagt, ja, ich kann mir das jetzt nicht leisten, weil ich bin halt noch in Ausbildung, ihr könnt auch einfach nur vorbeikommen und eure Ideen spenden. Das ist auch immer schön.
Oder einfach das verbreiten, dass es dieses Programm gibt. Es bewerben an andere Leute. Ihr sollt uns auf keinen Fall Geld geben, wenn ihr nicht die Möglichkeit dazu habt. Wenn ihr das Geld für euch selber braucht, ist das wichtiger. Dann ist noch der Punkt RC3-Rückblick in der Liste. War denn jemand von euch beim RC3?
War denn jemand nicht beim RC3? Das ist die Frage.
Ja, ich war tatsächlich nicht dort. Also zum Kontext, wir haben ja aufgrund The Rona haben wir ja keinen Kongress gehabt dieses Jahr. Normalerweise hat der CCC immer zwischen Weihnachten und Neujahr einen Kongress, wo man sich tatsächlich physikalisch trifft und wo es ein Vortragsprogramm gibt, wo es Kunstinstallationen gibt, ja, und allgemein jede Menge Socializing auf den Gängen findet normalerweise zurzeit in der Messe Leipzig statt, so die letzten paar Jahre. Das geht natürlich unter Social Distancing Regeln gar nicht. Und deswegen wurde stattdessen eine Remote-Veranstaltung organisiert, die Remote Chaos Experience oder RC3 kurz gesagt. Die lief zwischen Weihnachten und Neujahr zu dem klassischen Zeitpunkt. Und als diese Ankündigung kam, habe ich drüber nachgedacht, ob ich daran teilnehme. Ich habe aber mich dafür tatsächlich zumindest im Vorlauf überhaupt nicht erwärmen können. Ich habe mir halt gesagt, für mich ist das Besondere am Kongress halt dieses wirkliche Zusammenkommen im physikalischen Raum. Und wenn ich jetzt dort sitzen würde vor so einem Bildschirm, ich würde die ganze Zeit wahrscheinlich nur dran denken, was alles nicht sein kann dieses Jahr. Und das wäre mir zu deprimierend. Das war zumindest meine Perspektive, die ich davor drauf hatte. Wenn ich jetzt im Nachgang höre, was Leute davon erzählen, ist das vielleicht auch eine Fehleinschätzung gewesen. Aber naja, das war halt meine Vorstellung, die ich davon hatte. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich lasse die Tickets lieber für Leute, die tatsächlich hingehen wollen. Es waren ja dort auch begrenzte Tickets, da ja die Infrastruktur nur so und so groß war. Und ich habe das dann halt anderen Leuten überlassen. Wart ihr denn?
Natürlich. Technisch gesehen war es so, die Tickets haben eigentlich auch nichts gekostet. Es ging halt einfach nur darum, um die Infrastruktur nicht zu belasten, nicht, dass dann auf einmal doppelt so viele Leute kommen wie zum normalen Kongress. Und wir sind halt nicht Google als CCC und haben nie irgendwie drei Rechenzentren. Und es gab auch ein paar Mal so ein paar Edges, wo die Server doch ganz schön zu rechnen hatten. Genau. Und dafür gab es halt diesen Invite-Methode oder besser gesagt diese Methode zu sagen, man klickt sich ein Ticket. Man konnte das Ticket auch kaufen für einen Betrag, den man selber festgelegt hat. Standardpreis war 0 Euro. Ich habe was überwiesen. Also insofern, diese Systeme müssen ja auch irgendwie gewartet werden und da muss ich immer drum kümmern.
Ja, 0 Euro plus freiwillige Spende. Das ist ja beim Kongress auch so, dass es dort einen Basispreis gibt und man kann dann ja im Prinzip noch dazulegen, so viel man möchte.
Genau, es gab auch Merch, man konnte sich im Vorhinein Merch bestellen, das sollte alles ein bisschen schöner gehen. Ich war wieder einer, der, ich sollte vielleicht einfach mit Lotto spielen, der seinen Merch erst nach dem RC3 bekommen hat, weil ich bekam während des RC3s eine E-Mail von der DHL, dass mein Paket mit dem Merch vom RC3 in der Wiederverpackungsabteilung gelandet wäre. Genau, also meine Jacke in Anführungsstrichen. Ich bestelle mir immer gerne diese Hoodies, diese Zipper nennen die das, glaube ich, immer. Die kam halt leider erst nach dem RC3. Und insofern, also es war eigentlich schon insofern auch diese Chaos-Veranstaltung da, dass man den Merch hatte. Zu dem RC3 nochmal, also klar, R steht halt für Remote, C für Chaos und die 3 sollte die Experience sein. Es gab aber auch so, die Nerds haben die Anspielung verstanden oder die ITler haben die Anspielung verstanden, weil RCE bedeutet auch Remote Code Execution und da es ja um Remote ging, war das auch so ein bisschen eine Anspielung in diese Richtung. Also da gab es diesen Unterton.
Genau. Ich glaube, die IT-Schwierigkeiten waren eher so am Anfang, bis das System dann, sag ich mal, zum Fliegen gebracht wurde. Ich war tatsächlich sozusagen fast mehr da, als ich vorhatte, weil ja, ich kann das ja jetzt disclosen. Ich habe da eine ganze Menge Heralding gemacht, weswegen ihr da jetzt auch mein Gesicht bewegt im Internet finden könnt. Da könnt ihr ja suchen gehen. Mein RC3-Merch kam tatsächlich während des Kongresses, also dass ich dann auch noch mit RC3-Merch heralten konnte. Wobei, da ich nur eine begrenzte Webcam hatte, das wahrscheinlich wenig zur Geltung gekommen ist.
Also insgesamt muss ich sagen, war das, glaube ich, seit 8 Jahren mal wieder einer der ersten zwischen Weihnachten und Neujahr, wo ich gearbeitet habe. Das Schöne war aber, man konnte nach Arbeit einfach seinen Rechner anmachen oder na gut, der ist ja sowieso an und man klickt halt einfach da auf rc3.world und kann dann halt doch noch schnell mal beim Kongress vorbeigucken und das Problem war, ja doch noch schnell mal, ist dann halt immer das Problem, weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte da eine ähnliche Herangehensweise wie Xyrl und sagte mir so, naja, so richtig gut wird er sicher nie werden, aber ich gucke es mir mal an und ich bin dann doch gegen Ende zu doch drin versackt. Also die ersten paar Tage dachte ich auch so, naja, ich kannte ja das von Datenspuren, das Work-Adventure und wie interessant ist das, aber es ist dann doch so gewesen, dass man sich auf den Floren, was so eine Work-Adventure-World war, das ist halt so eine 2,5D-Welt, also man guckt so ein bisschen schräg drauf. Im Prinzip, wenn man jetzt wirklich, wir hatten es jetzt gerade in diesem Podcast über Zelda reden wollte, jeder, der Zelda kennt vom an sich, hatte man da halt immer
die so alten Zeldas zumindest.
Genau, die alten Zeldas, da hatte man so einen Charakter, mit dem man dann da rumlaufen konnte. Und wenn man sich um so und so viel Pixel einen anderen Charakter genähert hatte, dann ging da ein Kreis drum auf und es hat sich eine Jitsi-Verbindung, also eine Videokonferenzverbindung geöffnet. Und also das Begeisterte war, warum ich dann doch gegen Ende so begeistert war, man hat halt wirklich wieder sehr coole Leute getroffen, die über jedes Thema sprechfähig waren und interessant waren. Und gegen Ende zu hatte man wirklich dann doch schon fast Kongressfeeling. Ich bin zum Schluss doch eher durch die Gänge gelaufen, um mit Leuten zusammenzustoßen, um Leute zu treffen, ich bin wieder nicht zum Vortrag schauen gekommen. Ich hatte mir wieder vorgenommen, diesen Vortrag noch zu gucken und dann ist man doch in irgendeiner Jitsi-Session hängen geblieben.
Ich möchte mir jetzt widersprechen, weil du eben so nebenbei meintest, ja, dass deine Erwartungshaltung so ähnlich wie meine war, dass das schlecht wird. Das habe ich nicht gemeint. Ich habe nicht behauptet, dass ich jetzt irgendwie reingegangen bin mit der Erwartungshaltung, das wird alles Mist, sondern wie gesagt halt mit der Erwartungshaltung, dass ich die ganze Zeit nicht dieses Gefühl loswerde, dass das halt nur eine Ersatzveranstaltung ist, notgedrungenermaßen. Ne? Ich will hier niemanden niedermachen, der dann wie Arbeit reingesteckt hat, auch schon im Vorhinein nicht. Ne? Aber Ich hatte halt diese Befürchtung, dass ich halt dieses Gefühl nicht loswerde, dass ich halt hier nur, ja, dass ich die ganze Zeit nicht an was anderes denken kann, als an die Dinge, die ich jetzt nicht haben kann. Deswegen ich halt tatsächlich im Nachgang ein bisschen erstaunt war, wie das halt Leute, wie auch du berichtet haben, dass das relativ gut dieses Kongressgefühl von in Leute reinlaufen emuliert hat. Also zum Beispiel auch im Logbuch Netzpolitik wurde es auch nachbesprochen, in der Freakshow wurde es nachbesprochen, ja, in den ganzen Chaos adjazenten Podcasts war das wahrscheinlich jetzt Thema im letzten Monat, sodass ich gespannt bin durchaus, wie sich das Format gestalten wird zu den nächsten Kongressen. Also wenn der Kongress auch wieder im physikalischen Raum existieren wird in irgendeiner Form, wird natürlich die Frage sein, wie sich eventuell diese Welt verbinden wird mit der realweltlichen Welt.
Genau. Insbesondere von der Chaoszone. Wir hatten das ja quasi, wie Moll schon sagte, bei den Datenspuren schon etwas vorgetestet mit dem Work-Adventure. Und dann gab es da auch, also da war ich dann auch irgendwie am Ende noch reingefallen, als es dann plötzlich hieß, dass die Welt ja am Tag 4 plus 1, 5 Uhr sterben wird, gab es ja dann noch die Initiative zur Welt und die Chaoszonenkarte wurde komplett als Demozone umdekoriert und wir sind irgendwie durch die halbe Welt gelaufen und haben versucht, weitere Kongressbesucher zu unserer Welterhaltungsdemo zu motivieren. Und so. Das war schon alles sehr lustig. Und da gibt es jetzt auch eine Initiative, die, glaube ich, im Wesentlichen erstmal vom Hackerspace Warschau initiiert wurde, sozusagen eine verteilte Work-Adventure-Welt zu schaffen. Das Projekt findet ihr unter fediventure.net oder in den Shownotes verlinkt.
Um das nochmal genau zu erklären, also an sich gab es halt diese verbindenden Gänge, in Anführungsstrichen, dieses Kongresses, und jeder Hackerspace oder jede Assembly hat im Prinzip dann seine eigene kleine Welt, wir nennen das Pixeln, zur Verfügung gestellt. Und die Welten wurden mit Teleportern verbunden. Also man ist dann in so einen Teleporter reingelaufen und dann wurde halt zum nächsten Server geladen und hat dann dort wieder Neues entdecken können. Also da gab es halt wirklich sehr viele schöne Welten und sehr viel Kreativität. Also ich bin da durch so ein Mainboard durchgelaufen, das fand ich halt sehr geil. Also wirklich so von sehr viele Anspielungen auch drin, wirklich, man konnte sehen, gab es dann auch so den Fluss, wie wie Strom fließt, oder ich glaube, das Zirt, die hatten einen Dungeon, da konnte man im Dungeon verloren gehen, also da gab es halt irgendwie so ein Labyrinth, das man durchlaufen konnte.
Zirt hatte auch diverse medizinische Geräte, die man mit seinem Charakter benutzen konnte.
Oder also genau, man zerrt das in das Chaos Emergency Response Team, also quasi die Chaoten, die medizinische Ausbildung haben und normalerweise auf dem Kongress halt als Notfallambulanz arbeiten, also halt als Ärzte und Sanitäter, die die entsprechende Ausbildung haben. Und gerade die, nach dem, was ich gehört habe, waren wohl diesmal sehr kreativ, weil sie halt nicht Wunden zu versorgen hatten, wie normalerweise. Ne? Normalerweise sind ja diese Zertmitglieder tatsächlich damit beschäftigt, halt auf dem Kongressgelände rumzulaufen und auf irgendwelche konkreten Probleme oder kleinen Verletzungen oder sowas zu reagieren oder halt ja halt erste Hilfe zu leisten. Und das war ja nun alles nicht der Fall, weil es halt einfach kein Kongressgelände gab. Und dementsprechend gab es da sehr viel Kreativität, die sich freien Lauf gebahnt hat.
Genau, oder die Karte der OpenStreetMap-Assembly war dann natürlich im Design von OpenStreetMap.
Na gut, sehr schön. Wir haben ja ein paar Links zu empfehlenswerten Talks in der Liste. Wollen wir die mal kurz durchgehen?
Naja, ich würde noch auf ein paar andere Sachen vom Work Adventure drauf eingehen wollen. Und zwar gab es ja dann noch die Möglichkeit, Badges zu bekommen. Also zum Beispiel gab es so Gamification im Prinzip. Wenn man ins Zirt gegangen ist, konnte man von allen Feuerlöschern die Daten checken, ob die noch gültig sind, also die Verfallsdaten. Und wenn man dann alle durch hat, dann hat man halt eine Badge bekommen und die konnte man zum Schluss sammeln. Und man muss auch wissen, dass bei den Anmeldungen der Work Adventure World, die einzelnen Assemblies irgendwann übergelaufen sind. Also es gab dann mehr als 256 Anmeldungen von einzelnen Hackerspaces und leider war das Datenbankfeld bloß, ich glaube, 8-Bit groß und das musste dann erweitert werden.
Eieiei. Immer wieder dieselben Probleme.
Wenn wir jetzt zu den Talks übergehen, dann kann ich erst hier eine Selbstreferenz bringen. Ihr findet alle Talks wie immer unter media.ccc.de und als erstes haben wir da mal das Pentia-Radio aufgelistet, denn als Stream-Füller haben wir eine alte Pentia-Radio-Sendung wiedergespielt. Die könnt ihr jetzt sogar auf YouTube anschauen, falls ihr da Leute kennt, die sich nur auf YouTube bewegen, könnt ihr da unsere Cybersendung jetzt hören. Wir hatten leider ein bisschen Pech im Gegensatz zu anderen Podcasts und haben es nicht geschafft, dass unsere Sendung live übersetzt wurde. Von daher haben wir jetzt leider immer noch keine englischsprachige Penta-Radio-Sendung. Kommt vielleicht das nächste Mal.
Was wird da als Bild gestreamt im YouTube, wenn ich mir das anhören will?
Wir haben da einen QR-Code, der auf unsere Seite verweist.
Also YouTube mit ohne Wackelbild oder einfach nur ein QR-Code. Okay, interessant.
Naja, ich meine, das ist auf YouTube durchaus ja nicht unüblich, dass zum Beispiel halt auch Musikstücke und sowas da hochgeladen werden und dann hast du halt einfach nur ein statisches Bild irgendwie als in Anführungszeichen Video. Das ist schon nicht unüblich.
Es wurde Chaos typisch 5 Minuten vorher vorbereitet und dann hat der Wuschelhase noch schnell Bilder mit QR-Codes gebaut für die Podcasts.
Fünf Minuten vorher, also doppelt so viel Vorbereitung wie das durchschnittliche Penta-Radio.
So ähnlich. Danke an Wuschelhase und viele Grüße nach Potsdam.
Genau, der nächste Talk, den habe ich hier reingeschrieben. Das hatte ich mir angeguckt und zwar von Andy Müller-Magunen, der doch Julian Assange kennt und auch privater mit ihm zu tun hat. Also, naja, privater nicht, aber zumindest in seiner...
der ihn zumindest persönlich kennt.
Der ihn persönlich kennt und die hatten auch damals schon auf diversesten Kongressen zusammen Vorträge gehalten und so weiter und so fort. Und der hat doch dann dadurch von seinen Geheimdiensterfahrungen berichtet, wie er doch sozusagen aktiv mit Einbrüchen bei ihm zu tun hatte, wie er damit zu tun hatte, wie Leute hinter ihm herrannten. Also wirklich, es ist, also man braucht sich kein James Bond angucken, guckt euch einfach diesen Vortrag an und was er dort berichtet und seid froh, dass ihr diese Probleme nicht habt. Also das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, ich wüsste nie, wie ich mein Leben einrichten würde, wenn ich doch auf einmal sowas habe. Also er berichtet da halt wirklich intensiv über, wie er am Flugzeug, am Flughafen gefilzt wird und so weiter und so fort. Also sehr schaurig, dieser Vortrag. Gut, der nächste Vortrag ist das, was ich hier reingeschrieben habe, auch von mir. Also wer lachen will, und es gibt ja meistens immer so auf den Kongressen diese Lachveranstaltungen so von diesen ganzen Spielshows, die es immer so gibt, Hacker die eigentlich, Jeopardy. Genau, Hacker Jeopardy und diese ganzen Dinger. Und dieses Mal waren da doch wieder so ein paar kreative Hacker dabei. Die haben im Prinzip QVC nachgemacht, bloß für Hacker. Und es gab das sogenannte C3 Teleshop. Ich glaube, die haben es dann nur zum Schluss noch ein bisschen übertrieben und da wurden dann noch so alte Festplatten und sowas verkauft. Und ich glaube, ganz zum Schluss noch die Klamotten der Leute. Also die beiden Hosts haben dann noch ihre eigenen Jacken verkauft. Also, und da ist auch ganz schön Geld zusammengekommen. Sehr, sehr cool. Die haben das über 3 Tage lang gemacht. Einen Tag habe ich jetzt das Video zu gefunden. Also ich muss dann sagen, gegen so ab um 11 oder sowas war ich eigentlich bloß noch beim C3 Teleshop. Also das war einfach nur sehr genial. Man konnte da anrufen und Fragen stellen zu irgendwelchen Produkten, Ziegelsteine oder sowas. Oder es gab auch eine ATA-Attacke. Genau, also guckt euch das einfach an, das ist wirklich zum einfach zum Weghauen, also C3 Teleshop, genau.
Ja, ihr findet alle 3 Episoden da, habe ich schon gesehen.
Auf media.ccc.de.
Genau, als nächstes haben wir noch ein bisschen eine Werbung in eigener Sache mit Mitgliedern des Penta Radio, die heute sich irgendwie hier abwesend sind. Es gab nämlich einen Vortrag von Honky und der hat das C3PR-Projekt vorgestellt. Da geht es um die, sagen wir mal, Telepräsenzroboter, ja, wo man sich so einen Roboter bauen kann auf Basis einer ESP32-CAM, die dann ein Videostream von dem Ort liefert, wo sie sich befindet und die man gegebenenfalls online steuern kann durch die Gegend, solange man nicht an Orten sein kann, was es ja dann auch von den Datenspuren das erste Mal gab.
Also insgesamt ein schönes kleines Bastelprojekt für, oder auch ein bisschen ein intensiveres Bastelprojekt. Also für uns ist es ein kleines, für jemanden, der sich noch nie wirklich mit Kontrollen auskennt, ist es schon ein größeres. Aber trotzdem sehr schöne Projekte, also auf den Datenspuren, ich stand halt neben den Teilen und das hat schon Spaß gemacht. Also diese Roboter, die C3PR, sind schon sehr coole Teile für sowas. Also ich hätte ja gedacht, dass da auf dem Kongress noch ein bisschen, also auf dem RC3, noch ein bisschen das ein bisschen mehr davon gibt. Aber ich muss sagen, es war natürlich trotzdem anders interessant. Der C3PR hat halt den Vorteil, dass er diesen Bastelcharme hat.
Genau, ich habe dann mal hier noch gepickt den Vortrag von Uwe Lübbemann als Gemeinschaft stark durch Krisen. Der beschreibt sozusagen den Umgang des Premiums-Kollektivs mit der Corona-Krise, die sozusagen mit ungefähr, glaube ich, 95% Umsatzrückgang für die Firma verbunden war, ist, genau, und wie sie damit umgehen.
Richtig, den hattest du, glaube ich, geheraldet, oder?
Jetzt verrat das doch nicht.
Genau. Aber ich muss ehrlich sagen, den hätte ich jetzt auch noch rausgesucht. Mir fiel das bloß nicht mehr ein. Also der ist halt äußerst interessant, mal von der Unternehmer-Herangehensweise diese Krise zu betrachten. Und da ich nur auch Kunden in dieser Branche habe, also in der Gastronomiebranche, die auch dank dem Chaos mir zugeflogen sind. Genau. Mhm. Also ich habe halt irgendwie, wir haben halt irgendwann mal nach den Datenspuren so eine palettenweise solches Zeug zurückgebracht und da wurde gesagt, warte mal, ihr habt doch Ahnung von Computern. Und dann haben alle auf mich gezeigt, weil die alle wussten, dass ich eine Firma habe. Und seitdem habe ich da diverse Getränkehändler als Kunden. Und deswegen fand ich den Vortrag auch doch wirklich interessant. Also mit diesen Augen drauf zu gucken und auch dieses Konzept überhaupt von Premium, diese Gemeinschaft, die da sind, ist ein sehr interessanter Vortrag.
Ja, ich habe auch noch einen auf die Liste gepackt. Ich habe ja, wie gesagt, ich hatte jetzt kein Ticket direkt, aber die Talks kann man sich ja sowieso alle auf mediaccc.de angucken, beziehungsweise konnte sie auch live sehen im Stream. Und ein Talk, den ich dort gefunden habe, der mir im Gedächtnis geblieben ist, ist This is not a game. So ein bisschen eine Erzählung, was es eigentlich mit QAnon auf sich hat. Also mit den ganzen Verschwörungsidioten aus, ja, leider nicht nur den USA, teilweise auch von hier. Wie es dazu gekommen ist, was so die Hintergründe sind, die Entstehungsgeschichte, sehr schön erzählt, eine Stunde lang. So ein bisschen, ja, fast schon ein Happening, dieser Vortrag.
Ja, genau. Zu dem Vortrag gibt es auch, sag ich mal, noch ein Vorkommnis aus unserer Region, denn sagen wir, verschwörungsschwurblerischer Sender hat diese Sendung in sein Programm übernommen, ohne, sag ich mal, einen direkten Hinweis auf den Ursprung zu machen. Ich sag mal, das ist bei deren Community auch nur so halb gut angekommen. Also weil die sich jetzt natürlich davon zum Teil verarscht fühlten, dass da jemand QAnon in Frage stellt. Also von daher freuen wir uns natürlich, dass wir deren Programm jetzt, sage ich mal, aus unserer Sicht aufgewertet haben. Allerdings ist das schon schade, dass es hier keinen direkten Hinweis gibt, wo denn der Vortrag herkommt und das so aussieht, als wäre das eine Produktion von denen. Ich werde nicht den Namen des Senders hier nennen.
Na, haben die Outros rausgeschnitten oder was? Weil in den Outros steht das ja immer drin.
In den Outros sieht man es schon, aber genau, man hätte es halt auch in den Beschreibungstext übernehmen können.
Ja, auf jeden Fall gibt es bleibend und wahrscheinlich auch für immer bleibend 282 Videos vom RC3. Also wer da gerne bingen will, man kann Amazon Prime bingen, man kann aber auch media.ccc bingen. Also RC, die Remote Chaos Experience, gibt es sehr interessante Videos von zu Hause gestreamt. Auch die MinCorrect-Leute haben wieder was gemacht. Also ich glaube, das Intro oder das vor dem Intro, das war noch zu machen. Also schaut es euch einfach am besten immer auf media.ccc.de an. Eigentlich wollen wir doch gar nicht auf YouTube referenzieren. Das ist doch wieder nicht dezentral.
Das ist schon nicht dezentral und auch nicht datenschutzfreundlich.
Das ist schon richtig. Aber also wir haben jetzt hier nur einen, sag ich mal, winzigen Ausschnitt erwähnt. Es gab auch, die Geschichte der Corona-Warn-App oder Inside X-Hamster, falls sich jemand...
Ach ja, stimmt, das hatte ich auch gesehen, das war witzig, ja.
Oder es gibt natürlich auch noch die Klimakrise und...
jetzt klingst du wie die normalen Nachrichtensendungen. Ach ja, die Klimakrise gibt es auch noch. Ja, hoppala.
Genau, oder natürlich was Chaos-typisches, State of the Waffel, ganz wichtig. Waffeln müssen gebacken werden. Ja. Genau. Oder natürlich auf YouTube, glaube ich, immer noch bei den Klicks führend, das Elektro-Grusel-Kabinett Indien-Edition. Auch sehr schön. Elektroinstallationen in Indien und anderen Teilen der Welt.
Also ihr seht, ihr kommt auf eure Kosten für alle Leute, die gern schmunzeln, für alle Leute, die gerne Informationen verarbeiten in ihrem Kopf und die gerne lernen wollen. Dafür ist MediaCCC immer zu empfehlen. Deswegen tut diese Seite am besten bookmarken.
Was Elektrogrusel angeht, bin ich ja jetzt auch dieses Jahr so ein bisschen in das Thema reingefallen. Ich habe jetzt am Anfang des Monats einen smarten Stromzähler bekommen. Da kam halt hier der Brief reingeflattert, so, das kriegen Sie jetzt. An diesem Tag wird Ihnen Ihr Strom abgeschaltet, irgendwann zwischen 7 und 16 Uhr. Ich so, gulp. Ich hatte schon so damit gerechnet, dass das einfach so irgendwann random am Tag passiert, während ich irgendwie arbeiten will. Aber es war dann einerseits tatsächlich mit, dass dann irgendwie der Azubi nochmal hochgeschickt wurde, um nochmal Bescheid zu sagen, bevor sie es machen, sodass ich dann auch noch meinen Rechner ausschalten konnte vorher. Und zumindest war es erstaunlich kurz. Also ich hatte am Ende nur 2 Stunden, nur 2 Minuten tatsächlich einen Stromausfall, was gute Cut-Over-Zeit für so ein Maintenance. Aber ja, das heißt, ich bin jetzt auch in der Datensammelwelt angekommen, was Stromzähler angeht. Ich werde vielleicht mal über den Lauf des Jahres mal versuchen, Datenschutzanfragen zu stellen und zu fragen, was eigentlich alles über mich jetzt wo gespeichert wird. Das wird eventuell noch eine witzige Odyssee werden.
Na, du kannst ja mal gucken, was das Ding noch so für Anschlüsse hat. Also ich sag mal so, das meiste im Elektro-Gruselkabinett war nicht so intelligent wie dein Stromzähler. Und ich denke, damit kommen wir zum Ende. Und
na, was Anschlüsse angeht, also ich hatte mal auf das Ding raufgeguckt, das ist ja auch im Keller, ne? Das ist ja nicht bei mir in der Wohnung oder sowas. Und ich habe da jetzt nicht so wirklich Anschlüsse gesehen. Also ich denke mal, wenn überhaupt, könnte man da per Funk wahrscheinlich rein oder irgendwas, was halt inband mit dem Stromnetz läuft. Aber
wie auch immer, das ist jetzt ein wollte jetzt eigentlich nichts dazu sagen. Wir müssten da eine Sendung dazu machen.
Das ist jetzt ein Arbeitsauftrag an dich und wir besprechen das dann demnächst.
Ja.
Und damit verabschieden wir euch in die Nacht oder den Tag oder wann auch immer ihr das gehört habt. Viel Spaß, bis bald.
Guten Abend. Bis bald. Tschüssi.